Willkommen zum Chaos-Seminar. Mein Name ist Felix Petzold. Ich habe das große Glück, seit 2 Jahren zum Erferkreis dazuzugehören und fast genau auf Jahr und Tag. Das heißt, im Februar vor 2 Jahren bin ich das erste Mal hier im Café Einstein erschienen und freue mich, ein Seminar halten zu können, wobei ich ganz klar und deutlich sagen muss, es ist ein editiertes Seminar. Und die Edition besteht darin, dass wir erstmal ein Bild haben, das besprochen worden ist. Und die einzelnen Besprechungen habe ich hier aufgelistet. Es sind kleine Untergruppen noch dabei, weil die Bildwucht, die gleich auf uns zukommt, ziemlich groß ist. Die Schwierigkeit besteht darin, dass die Skalierung eigentlich ziemlich klein ist. Das sehen wir gleich beim allerersten Bild. Wir haben hier die Erde bei Nacht und das ist ein Meer aus Lichtern, wie man unschwer erkennen kann. Es ist allerdings ein neueres Bild von 2000 und wir haben hier nicht so viele Feuer, wie ich sie früher schon mal gesehen habe. Und dieses ganze Lichtermeer kündet von der Anwesenheit auf unserem Planeten. Jahrhundertelang ging der Blick immer nach draußen bzw. nach oben und immer weiter hinaus ins Universum. Mit dem Siegeszug der modernen Raumfahrt gerät die Erde selber wieder ins Blickfeld und immer genauer und immer genauer. Und bei diesem Rückblick mit Erderkundungssatelliten fällt eine Veränderung auf, die der Radikalität der kopernikanischen Wende in etwa gleichkommt. Wenn auch, und das kommt das ganz Schlimme, mit umgekehrten Vorzeichen. Bis vor 150 Jahren war die Erde ein Planet wie die Venus, der Mars oder die Jupiter. Man könnte sagen, eigentlich bis vor 500 Jahren und reflektierte nur das Licht unseres Zentralgestirns, unserer Sonne. Und seit der Industrialisierung wird die Erde immer mehr zu einem Ball, der als einziger Himmelskörper in der Umlaufbahn der Sonne sich aus eigener Kraft illuminiert, wie man das hier sehr schön und deutlich sehen kann. Ein neuer Stern ist aufgegangen, so scheint es. Es strahlt ein Feuerschein ins nachtschwarze All hinaus, der von Häusern, Straßenlaternen, Autoscheinwerfern, Waldbränden, Brandrodungen, Erdgasabfackelungen auf Bohrfeldern stammt. Auf den ersten Blick gleicht die Erde bei Nacht dem Sternenhimmel selber, ein funkelnder Flickenteppich, der erst bei längerem Hinsehen seine Konstellation zeigt. Im Osten sehen wir Japan wie eine gigantische Neonröhre im stillen Ozean. Dieses Bild ist deswegen so wichtig und ich deute auch mit der Spitze des Pfeiles drauf, weil wir das noch nachher etwas näher uns betrachten. Wir haben hier Japan, hier ungefähr in der Mitte ist das japanische Mittelmeer mit der Stadt Osaka, hier draußen ist Tokio und wie Sie alle wissen aus dem Fernsehen der letzten Tage, das Atomkraftwerk hier. Die große dunkle Fläche, das ist das Chinesische Meer. Wir haben hier Australien, was jeder erkennen kann. Wir haben hier Afrika, wir haben Südamerika, Nordamerika, Grönland, Entschuldigung, Grönland ist hier und die Arktis. Nochmal hinüber zu Japan. Ja, es ist so, wir Elektriker arbeiten wie die Kriminologen mit ziemlich viel Spannung. Das heißt, diese ganzen 15 einzelnen Themen, wo ich die Untergliederung von übernommen habe, kommt dann auch darauf nochmal zu sprechen. Wir kommen auch zu solch schönen Effekten wie der Milchstraße oder anderen Gegebenheiten, die im Laufe des Vortrags kommen. Momentan sprechen wir nur allgemein über die Erde bei Nacht als solche. Was ist die Erde bei Nacht und wo? Amerikas taghelle Nacht beispielsweise. Im Osten verliert sich in der Weite des Westens. Das heißt, wenn wir draufschauen, hier ist es erheblich heller als hier. Hier sind also auch einige Wüstengebiete. Und hier, wenn es dann nach Mexiko runtergeht, hier ist dann nochmal Mexiko selber. Mexiko ist mit dem Schwarzwald zu vergleichen, 100 Kilometer lang und 60 Kilometer breit. Das ist schon ein ganz schön heller Lichtschein. Und wenn Sie mal nach Mexiko fliegen, dann werden Sie, wenn Sie auf die Uhr schauen, schon erstaunt sein, wie lange Sie über diesen Lichtpunkt, wenn es Nacht wird, dann auch fliegen. Die südliche Halbkugel dagegen liegt bis auf einzelne Millionenstädte tief im Schatten eines Fortschritts, der in der immer schnelleren Umwandlungen von Rohstoffen in Müll. Herkömmliche Luftaufnahmen bei Tag sind neutral. Das hier ist deswegen ein unwirkliches Bild, weil sie haben nie ein einziges Mal auf einen Blick die ganze Erde, nicht nur planimetrisch, sondern auch bei Dunkelheit. Irgendwo muss es Tag sein und irgendwo muss es Nacht sein. Das ist das, was mich als allererstes an dieser Karte wirklich fasziniert hat, da drauf schauen zu können, wo immer ich dann, wenn ich im Ausland gewesen war, bei nachts losgeflogen bin und morgens angekommen bin und du dann zwar total übermüdet nach einem halben Jahr Auslandsarbeit über irgendwelche Länder fliegst und auf einmal kannst du erkennen, was es ist. Und das Erste, was ich mir gekauft habe zu Hause, war auch eine Karte von Deutschland, wo man also wirklich, wo ich dann abends wachgelegen bin und die Autobahnen, die ich gekannt habe, mit meinen Blicken auf- und abgefahren bin. Die A7 beispielsweise von Kempten über Würzburg, Fulda, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover, Hamburg bis dann hoch nach Flensburg und so weiter und so weiter und so weiter. Wenn Sie dann so ein Gefühl für eine Karte entwickelt haben, dann kommt Ihnen das sehr, sehr komisch vor. Sie können den Stiefel von Italien erkennen, Sardinien, Sie können gerade eben noch so ein bisschen die Balearen an der Außenseite vom Westafrika sehen, aber wenn Sie sich vorstellen, mein erster Auslandseinsatz war genau hier gewesen, und zwar ist das hier Nigeria, das am Knick liegt, und ich musste dann nochmal 2 Stunden, 3 Stunden ins Landesinnere fliegen, wo es ganz und gar dunkel ist, am Süd von der Sahelzone. Das ganze Dunkle hier ist ja die Sahara. Hier kommt das Atlasgebirge, das wunderbar rot ist. Das fällt alles bei dieser Nachtbetrachtung weg. Jeder nadelspitze Lichtfleck ist ein sichtbares Zeichen für alle Arten von Energieumwandlung. Er stellt gleichsam ein Loch im Stoffwechsel der Natur dar, der durch das Energie entweicht. Sie haben hier alles von Menschenhand erzeugte Lichter. Man könnte durchaus von einer zunehmenden Durchlöcherung der Erdatmosphäre sprechen. In der griechischen Kosmologie gab es eine ähnliche Vorstellung, nur in umgekehrter Reihenfolge. Der Naturphilosoph Anaximander sah Sonne, Mond und Sterne als Löcher im dunklen Himmelszelt, durch die von außen eine kosmische Feuerwelt hindurch schien. Heute gibt es diese Lichtlöcher in der Erde. Sie sind Feuerstellen einer Zivilisation, die ihr Erdinnerstes verheizt. Im nächsten Bild, das ich ein kleines bisschen vorziehen möchte, sehen Sie einen Holzschnitt und dabei sehen Sie einen Astronom. Und hier befinden wir uns 1000 Jahre später, und zwar 500 Jahre vor unserer Zeit, um 1500, wo das erste Mal ein Mensch, sprich Kopernikus, nach draußen geschaut hat. Die Menschheit erblickt auf diesen Nachtaufnahmen zum ersten Mal gemeinsam das Licht der Welt. Es ist die Geburt einer Erkenntnis, die die Vorstellung noch übersteigt, als der Anblick der ersten Weltraumbilder in den 60er Jahren. Stellen Sie sich vor, als ich 11 Jahre alt war, ist der erste Sputnik rausgeflogen und der zweite Sputnik und danach die erste amerikanische Rakete. Ich habe das also nur so nebenbei nochmal gestreift, wo also ein Hund mitgenommen worden ist, der dann also unterwegs verendet ist und so weiter und so weiter. Schlimme Geschichten, die eigentlich hier immer wieder klar und deutlich zeigen, wenn wir in den Weltraum hinausgehen und uns von außen solche Sachen anschauen, sind wir über Jahrzehnte hinweg in der Gefahr gewesen und noch über Jahrzehnte hinweg in der Gefahr dazu. Der Philosoph Hans Blumberg hat eindringlich die grandiose Enttäuschung beschrieben, als die Sonde Luna Orbiter 2 im August 1966 die Bilder einer Mondlandschaft funkte, über der die Erde leuchtete. Sie kennen wahrscheinlich das Bild von dem blauen Planeten, das ist hier angesprochen. Der Anblick, dass am Himmel des Mondes die Erde steht, war nur eine Vollendung der demütigenden kopernikanischen Lehre, dass die Erde nur ein Planet unter Planeten im Kosmos ist. Und stellen Sie sich vor, das Beste, was Kopernikus hat machen können, ist, dass er eben 4 Monate nach der Veröffentlichung dieser Tatsache dann auch gestorben ist, wohingegen Tycho Brahe noch dagegen gewesen ist, Kepler es dann gesagt hat, aus der Kirche dann schlimm belegt worden ist mit Bannen und Flüchen und eben keine Arbeit mehr gehabt hat und dann eben in Sagan sein Leben ausgehaucht hat. In Regensburg, Entschuldigung, in Sagan war die letzte Arbeitsstelle. Dieser Astronom ist von Flammarion gemalt worden, 1888. Aber er zeigt eben die Vorstellung, die man 500 Jahre lang gehabt hat und gerade eben noch in der Hochromantik 1888 im Dreikaiserjahr nochmal aufgezeigt hat. Das sind die Vorstellungen, die bis vor kurzem auch noch bei uns geherrscht haben. Und ich komme im Laufe meines Vortrages auch dazu, dass Sie sehen, was es eigentlich bedeutet. Je weiter die astronomische Expeditionen in die Wüste des Universums führten, desto mehr hat sich die Erde als kosmische Ausnahme erwiesen. Der angestrengt in den Weltraum hinausblickende Mensch bekam nicht das andere zu Gesicht, sondern den kosmischen Spiegel seiner eigenen Welt, weil ihm in der gigantischen Leere keine andere Wahl als die der Erde bleibt. Der nächste Punkt ist die Zivilisation. Doch auch dieser Fluchtpunkt wird unheimlich. Anders als die harmonischen Tageslicht-Trugbilder von der Schönheit des blauen Planeten, stellt der Anblick des Lichtermeeres bei Nacht ein brutales Spiegelbild dar. Ein Funktionsdiagramm, eine Art Röntgenbild der Welt, das mit dem bloßen Auge gelesen werden kann. Dies ist zugleich die bislang letzte allgemeinste Form von ästhetischer Totalität der Wahrnehmung, die paradoxerweise durch Reduktion entsteht. Reduktion des Lichtes nämlich. Schlagartig charakterisiert eine einzige menschliche Tätigkeit, nämlich die der Lichterzeugung. Die der Lichterzeugung eine einzige menschliche Tätigkeit, die Physiognomie einer ganzen Zivilisation. Jetzt komme ich schon zu dem Kernpunkt eigentlich dieses Vortrages. Ich habe einen ganz netten Astronomen kennengelernt, das ist der Herr Sullivan. Der ist hier zu sehen, er ist Professor auf der Uni in Washington damals gewesen. In Seattle. Und Woodruff Sullivan, Professor für Astronomie, hat in seiner Freizeit 40 Aufnahmen zu einem Mosaik der nächtlichen Erde zusammengesetzt. Wegen der Bewölkung, dem störenden Einfluss des Mondlichtes und optischen Verzerrungen musste sich Sullivan Aufnahmen aus der Zeit von 1974 bis 1984 heranziehen, um ein optimales Ergebnis zu erreichen. Die Bilder wurden digital auf ein einheitliches Format gebracht und schließlich zu einer Mercator-Projektion, ähnlich wie Weltkarten, kompiliert. Das Hansen Planetarium in Salt Lake City hat das Nachtbild schließlich als Plakat veröffentlicht. Obwohl die meisten dunklen Regionen auf den Aufnahmen tatsächlich kein Licht ausstrahlen, sind dennoch einige Partien durch die Wolken bedeckt und für manche Gegenden in Südchina, Nordwestafrika und im Pazifik gibt es keine Satellitenfotos. Damit habe ich die Hälfte der Katze aus dem Sack gelassen, weil dieses Bild tatsächlich 23 und 24 Jahre alt ist. Und deswegen werde ich Sie nachher bitten, ein kleines bisschen hier runterzukommen. Denn aus einem Zeitungsartikel heraus habe ich den Professor angeschrieben, habe von ihm die Weiterleitung zum Hansen Planetarium, das es heute nicht mehr gibt, bekommen und habe dann erfahren, dass ich das Plakat in Düsseldorf bekommen kann. Ich zeige Ihnen das Plakat hier vorne und Sie sehen, welche Schwierigkeiten ich hatte. Denn dieses Plakat ist das eigentliche Bild. Was wir hier sehen, dieses Bild von gerade eben, stammt aus dem Jahre 2000. Und ich habe für meinen Vortrag, ich habe für meinen Vortrag dieses Bild von Sullivan einfach nicht größer bekommen. Dieses Bild von Sullivan ist hier zu sehen und ich werde nachher nur ganz vereinzelt einige Aufnahmen, die ich mit dem Foto abgenommen habe und in meinen Vortrag eingearbeitet habe, zeigen. Dieses Bild hat, um es kurz vorwegzunehmen, da wo die Meere sind, einfache Querstreifen. Da wo es ganz dunkel ist, da ist Land. Und das ist das eigentliche Bild, um das es geht. Das ist 24 Jahre alt, wurde aus 40 Aufnahmen über einen Zeitraum von 10 Jahren gemacht. Und diese 40 Aufnahmen werden dann nachher im Anschluss noch ein kleines bisschen näher besprochen. Es geht um dieses Bild. Es geht also nicht ganz genau um dieses Bild, das Sie hier sehen an der Wand. So, diese unwirkliche Simulation gegen ein Simultanbild, das hier, was Sie vorhin gerade eben gesehen haben, war ja eine einzige Aufnahme. Und das, was Sie nachher sehen werden oder Teile davon, sind immer nur aus 40 einzelnen Aufnahmen über einen Zeitraum von 10 Jahren, manchmal im Februar, manchmal im November aufgenommen worden. So ein Pups. Ja. Ich muss auch selber sagen, ich habe dieses Plakat seit vielen Jahrzehnten in meinem Archiv gehabt und ich habe vorletzte Woche eine E-Mail bekommen, kurz bevor Matto mich für diesen Vortrag angesprochen hat, und habe mir gedacht, es passt wirklich, weil alte Männer in meinem Alter sich jetzt E-Mails zuschicken, wie schön die Welt sei. Und ich mir dann gedacht habe, die Welt ist wirklich nicht schön. Sie werden es noch bei einzelnen Punkten aus meinem Vortrag erkennen können. Warum nicht, wenn man einmal dieses in Anführungszeichen künstliche Welt, was die eigentliche Wirklichkeit widerspiegelt. Denn das, was Sie vorhin gesehen haben, ist keine Wirklichkeit, das ist eine retuschierte Wahrheit. Und der Unterschied zwischen Wahrheit und Wirklichkeit ist ganz einfach. Wirklich ist das, was Sie tatsächlich aufnehmen und sehen und durch das Bild als solches selbst messen können. Und Wahrheit ist das, was Sie dafür halten. Das heißt, welchen geistigen Kontext dazu haben. Und so komme ich zu dieser unwirklichen Simulation gegen das Simultanbild. So entpuppt sich das irdische Lichtermeer nur als künstliche Simulation. Wer die Karte zum ersten Mal studiert, ertappt sich dabei, wie über allem Staunen fast die größte Lage dieser Montage übersehen hat. Selbstverständlich kann immer nur Hälfte Nacht herrschen. Doch ist diese Synchronisation, diese Rekonstruktion über 10 Jahre Beobachtung wirklich unwirklich? Sie hat den gleichen Realitätsgehalt wie der Blick in den nächtlichen Sternenhimmel, wo ebenfalls das Nacheinander zur Gleichzeitigkeit wird. Denn unzählige der leuchtenden Glaskugeln am Firmament sind verglüht, noch bevor es überhaupt Menschen gab. Andere senden bereits heute ihr Licht, das jedoch erst ankommen wird, wenn unsere Sonne längst erloschen wird und wir vergangen sind. Der Nachthimmel ist nicht nur ein Blick in die Unendlichkeit, sondern auch in die Ewigkeit. Und Zeit hat dann bei diesem Bild eine ganz andere Funktion. Im Vergleich dazu ist die Korrektur, die der nächtlichen Weltkarte zugrunde liegt, winzig. Die Zeitdifferenz zwischen der abendlichen Illumination von Europa und der Morgendämmerung über China schrumpft selbst im Abstand von 10 Jahren zum Augenblick zusammen. Und genau hier an der Stelle, ich habe es jetzt leider schon etwas zu früh gemacht, sehen Sie Hongkong bei Nacht. Das ist tatsächlich ein Nachtbild. Der Jürgen hat mich auch darauf aufmerksam gemacht, ich möge bitte etwas über die Helligkeit bei Nacht sagen. Jedes Mal, wenn ich von zu Hause in Recklisweiler nach Ulm schaue, sehe ich diesen Lichterschein und ich erinnere noch, wie ich 1973 als Marinesoldat in die Ostsee gefahren bin und an Polen vorbei und wir durften nur 30 Kilometer von der Küste entfernt fahren und wir haben den Lichterschein von Kolbe, einer polnischen Stadt, 30 Kilometer landeinwärts, immer noch als hellen Lichtschein gesehen. Also das ist jetzt nicht nur eine Kritik an der westlichen Welt, sondern der Gedankengang geht einfach immer wieder zu Lichterscheinungen hin. Und Hongkong ist, wenn Sie es nachher auf diesem Poster sehen, ein einziger kleiner Punkt. Und die Genauigkeit der Karte, wie sie Woodruff gehabt hat, also von allen 40 Satellitenfotos, war so, dass er eine 100-Watt-Birne tatsächlich erkennen konnte. Das ist natürlich dann bei der Projektion verloren gegangen und verändert worden. Die wahre Bedeutung dieses Panoramas liegt darin, ein Simultanbild aus den Hauptmerkmalen, nämlich den geografischen, ökonomischen, anthropologischen und ökonomischen Merkmalen der Erde zu zeigen. Und Entschuldigung, ich bin etwas zu schnell. Ich habe jetzt, nee, es fehlt ein Bild, genau. Was hatten wir vorher? Hongkong, genau. Nochmal. Die Hauptmerkmale, die wir sehen, egal ob wir jetzt die ganze Erde bei Nacht von 2000 oder später sehen, sehen wir nicht so, wie sie wirklich ist, sondern wir sehen eine geografische, ein erdkundliches Bild, ein ökonomisches Bild, das heißt die menschliche Bedarfsdeckung. Wir sehen ein anthropologisches Bild, nämlich das der Artenzugehörigkeit. Das heißt, unsere Art, Mensch zu sein, gehört zu dieser Art, Licht zu machen, egal ob Sie jetzt Hongkong als Silhouette Nacht sehen oder ob Sie über der Sahara gar kein Licht sehen. Das ist unsere Artenzugehörigkeit und natürlich auch die ökologische, sprich die Beziehung der Umwelt zu uns als Organismen. Das einzige natürliche Licht auf dem Nachtbild von Woodrow Sullivan ist das Nordlicht. Und das habe ich abfotografiert. Und deswegen machen wir auch jetzt kurz das Licht aus, damit Sie folgendes, wo geht es denn aus? Hier. Damit Sie sehen können auf dieser Karte, das ist das einzige natürliche Licht. Sie können hier Grönland erkennen? Wissen Sie, wo Grönland ist? Das hier ist Grönland. Island, Entschuldigung. Grönland ist verdeckt. Grönland fängt hier unten an, wird von dem Nordlicht verdeckt und geht hier hoch. Das heißt, auf diesem Poster, das ist eines der wenigen Bilder, die ich habe abnehmen können mit meiner Digitalkamera, sehen Sie dieses Nordlicht, was auf der ganzen Karte das einzige natürliche Licht ist, wenn man so will, das nicht von Menschenhand erzeugt worden ist. Aurea borealis, geladene Teilchen der Sonnenwinde. Ansonsten tritt die Natur nur noch dort in Erscheinung, wo sie der Besiedlung deutliche Grenzen setzt. Im Nordosten Indiens stauen sich die Lichtpunkte bis Nepal, wo sie an der Barriere des Himalaya plötzlich abreißen. Unsichtbar, aber als negativ deutlich umrissen sind das australische Outback. Oh, es macht es nicht ganz auf, ich weiß nicht warum. Dagegen stechen die fruchtbaren Ufer des Nils als Lichterkette hervor. Den Nil kann man an seinem gesamten Lauf erkennen. Und wenn ich ihn fahre bis zum Nil-Delta, sehen Sie auch dort eine ziemlich große Helligkeit. Dagegen stechen die fruchtbaren Ufer des Nils als Lichterkette hervor. Selbst größere Verkehrswege, die von Siedlungen gesäumt sind, lassen sich ausmachen. Von Vancouver bis nach Los Angeles zieht sich der Interstate Highway 5 glitzernd entlang der Pazifikküste. Die Transsibirische Eisenbahn hier oben zieht sich als eine der wenigen, die Transsibirische Eisenbahn läuft strichförmig als eine der wenigen Ballungszentren durch die östliche Sowjetunion, einmal bis nach Wladiwostok und bis zum anderen Reiseziel. Der Großraum Peking dagegen zerfällt in einen konturlosen Lichterbrei hier unten. Von dem westlichen großen Bogen, die Qingzhang-Bao-Lan-Eisenbahn ins Landesinnere führt. Die Benelux-Länder sind vor allem deshalb so stark illuminiert, weil dort die Autobahnen noch spät abends beleuchtet sind. Frankreich dagegen liegt bis auf Paris, an der Spitze hier, liegt bis auf Paris, Lyon und Bordeaux fast so dunkel in der Nacht wie Ostdeutschland. Auf dem Poster noch als DDR sehr viel besser und dunkler zu erkennen als hier. Beide Länder scheinen mit Straßenbeleuchtung weniger verschwenderisch umzugehen. Die Nachtkarte ist auch ein Diagramm der Armut. Dazu ist ein Viertel der Bevölkerung, das drei Viertel der Energie verbraucht, nirgends so deutlich zu sehen wie bei den Aufnahmen über China, Afrika und Südamerika. Das schwache, gleichmäßig gesprenkelte Muster in diesen Regionen, das von den Brandrodungen herrührt, ist jedoch ein dramatisches Warnsignal. Nee, da habe ich schon das Nächste. Nee, er will es nicht. Ja. Die Nachtkarte ist auch ein Diagramm der Armut. Das schwache, gleichmäßig gesprenkelte Muster in diesen Regionen wie China, Afrika und Südamerika, das von Brandrodungen herrührt, ist jedoch ein dramatisches Warnsignal. In Mexiko, in der Sahelzone, die Aufnahmen wurden zwischen November und Februar gemacht, oder in Südostasien, auch Aufnahmen vom Februar, brennen Bauern die Felder ab, weil sie den Boden nicht umpflügen. Insgesamt werden in Ländern der Drittel jährlich ein Fünftel aller Grasflächen der Erde durch Feuer gerodet, weil die Menschen für eine intensivere Landwirtschaft keine Gebrauch haben. Eine gigantische Erosion ist zur Folge. Nicht weniger gefährlich, aber nur undeutlich auszumachen, sind in den tropischen Regenwäldern die gezielten Waldbrände zur Gewinnung von Weideland. Dichtes Laubwerk und Rauch verdecken die Flammen. Die größten Flammen der Erde jedoch brennen auf den Erdölfeldern. Und das können Sie hier auf dieser Aufnahme leider nicht sehen, aber ich werde es Ihnen nachher auf dem Poster zeigen, das ich nirgendwo anders mehr gefunden habe. Nein, das kann es nicht sein. Das sind die Orkney-Inseln. Die sind ziemlich weit weg. Weil das, was du meinst, liegt genau hier drin. Das sehen wir nachher noch. So, jetzt muss ich nochmal weiterblättern. Ja. Mist. Zeige ich gleich. Das ist von dem Poster abgenommen und hier können Sie diese Linien sehen, was alles Wasser ist. Das hier ist Japan. Das ist Hokkaido und das ist Japan. Und Sie sehen, oh Gott, ne, warum hat er das gemacht? Und Sie sehen hier einen großen Fleck in Mitte des Wassers und noch kleinere dazu. Das hier ist das chinesische Meer, das zwischen Japan und China liegt. Dieser befremdliche Anblick, ein gleißender Fleck im japanischen Meer, war für die Astronomen nicht erklärbar. Zuerst dachten sie an gewaltige Gewitterstürme mit Blitzentladungen und Nachforschungen haben ergeben, dass es sich um Fischerflotten aus Japan und Korea handelt, die zur Tintenfisch- und Makrelensaison gemeinsam in See stechen. Über 1000 Boote locken mit Glühlampen die Fische an die Wasseroberfläche und entwickeln dabei eine Leuchtkraft von rund 200 Millionen Watt. Nach Schätzungen von Thomas Croft entspricht diese Energiemenge ungefähr der Hälfte dessen, was die Vereinigten Staaten gleichzeitig für elektrische Beleuchtung verbrauchen. Mit dem, ja. Es sind 1000 Boote, die hier rausfahren von beiden Nationen und Jahr für Jahr zur Saison der Tintenfische und Makrelen mit Licht fischen. Das muss man sich ganz genüsslich auf der Zunge zergehen lassen.
Es gibt auch einen Unterschied zwischen Energieverbrauch und Leuchtmittelverbrauch.
Also ja.
Das ist ja jetzt nur Beleuchtung.
In einer... Wir gehen morgen ins Schwimmbad und nehmen eine Wasserlampe mit, Tobi, und messen die Temperatur 2 Zentimeter von der Lampe entfernt. In einer Zeit, in der das Überleben der Menschheit davon abhängt, eine gemeinsame Vision zu entwickeln, hüllt sie die Erde in einen immer dichteren Nebel aus Licht. Astronomen klagen über diese Lichtverschmutzung. Mit ihren Beobachtungsstationen ziehen sie sich in immer abgelegene Regionen zurück, um ferne Sterne und Galaxien zu erkunden. Das Königliche Observatorium Greenwich musste von London auf die Kanarischen Inseln umziehen. Aber vor allem Millionen Städter wissen nicht mehr, wie Sterne aussehen. Sie haben noch nie die Milchstraße gesehen und kennen vorüberfliegende Meteoritenschauer allenfalls aus Star Wars Filmen. Und in der Antike war der Himmel immer die Tafel, auf die das Schicksal geschrieben hatte. Seitdem haben sich die Menschen erfolgreich von der Macht der Sterne losgerissen. Und durch ihre zunehmende Abschirmung gegenüber der Natur ist vielleicht nur die logische Folge ihrer Abschirmung gegenüber dem Sternenhimmel. Hans Blumenberg beschrieb diese als den Verlust einer der menschlichen Möglichkeiten, der interessanten Neugierde und Schaulust, für welche der gestirne Himmel die unüberbietbare Alltagsferne angeboten hatte. Lassen Sie mich ein klein... Nee, wir warten noch einen Moment. An dieser Stelle meines Editierens steht das Erscheinungsdatum des Posters von Herrn Sullivan aus dem Jahre 83. Denken Sie sich die DDR und ihre Dunkelheit bei Nacht. Wir werden sie nachher gleich auf dem Poster ein bisschen besser sehen können. Ich selber musste einen Brief nach Amerika an Herrn Sullivan schicken und das Hansen Planetarium, um dann zu erfahren, dass ich das Poster aus Düsseldorf erwerben kann. Heute, so wie Sie es gerade eben gesehen haben, stehen wir nur einen Mausklick entfernt von seinem Bild. Dieses Bild, das ich seit langer Zeit habe, hat mich dann dazu gebracht, dass ich auf einer DOS-Kette 3,5 Zoll... Ja gut, aber wir machen es dann auch gleich wieder aus. Dass ich also damals auf einer 3,5 Zoll Diskette, und viele kennen sie ja noch, mir ein Planetarium zugelegt habe, um das Ganze besser verstehen zu können. Der Blick in den Himmel beschäftigt mich dauernd, seit langem und immer noch. Und heute darf ich euch gleich im Anschluss etwas Wunderschönes zeigen. Nach der Milchstraße gibt es nämlich Celestia. Celestia ist ein Programm, das ein Amerikaner geschrieben hat, der bei Nvidia die Grafikkarten macht. Und ein Deutscher, Ulrich Dickmann, hat mir vor 2 Tagen folgende E-Mail geschrieben. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass das PDF-Handbuch-Projekt demnächst von mir realisiert werden wird. Es hatten sich zwar noch nicht genügend Interessenten gemeldet, aber ich gehe nun davon aus, dass sich im Laufe des Jahres noch weitere Abnehmer finden werden. Ich bitte Sie daher, den in Gänsefüßchen Subskriptionspreis in Höhe von 8 Euro in den nächsten Tagen auf folgendes Konto zu überweisen, bla bla. Da ich nicht abschätzen kann, ob ich jeden Abend einige Stunden für die Überarbeitung aufbringen kann, bitte ich um Geduld bis etwa Ende März oder Anfang 2011. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten und hoffe, dass ich die Überarbeitung und Aktualisierung in 3 Wochen hinbekomme. Da ich aber neben beruflichen und privaten Verpflichtungen auch noch in andere Celestia-Projekte involviert bin, kann ich keinen genaueren Termin nennen. Ich bitte um Ihr Verständnis. Wer sich dafür interessiert, ich habe das natürlich vierfach einfach ausgedruckt und möchte an der Stelle ganz besonders dem Textgeber, den ich jetzt nur editiert habe, danken, und zwar Herrn Dr. Michael Mönninger, wo ich das große Vergnügen hatte, nachdem ich diesen ganzen Vortrag aus einem Zeitungsartikel von 1989 aus der FAZ herausgenommen habe, persönlich sprechen zu können. Ich bin also heute Abend am Telefon gewesen mit dem Herrn Mönninger, der diesen Zeitungsartikel verfasst hat vor 23 Jahren, habe um die Erlaubnis gebeten, ob ich das hier so auch vortragen darf, weil ich wollte es eigentlich anders machen, aber er sagt, natürlich können Sie das nehmen und verwenden, und obendrein hat er mir noch 120 Seiten PDF geschickt, wo er diesen Vortrag gerade eben vor 2 Jahren nochmal verbessert hat. Auch der steht zur Verfügung. Das heißt also mit anderen Worten, wer meinen Vortrag haben möchte, der ist hier abgespeichert. Desgleichen ist auch abgespeichert noch eine tiefergehende oder weiterführende Dokumentation von Herrn Dr. Mönninger und noch anderen Journalisten. Und genauso gut sind die Bilder auch zu sehen. Dieses Plakat selber habe ich vor einer Woche mir nochmal gekauft, weil es meine Tochter verbaselt hat. Das gibt es nicht mehr in Düsseldorf zu kaufen. Das Hansen-Planetarium gibt es nicht mehr. Und ich habe es nicht aus Düsseldorf, sondern aus Süddeutschland bekommen. Dieses Plakat, das früher 18 D-Mark gekostet hat, kostet jetzt nur noch die Hälfte, 9 Euro. Es war ganz lieb und nett. Und ich habe sogar noch eine kleine Beutel Gummibärchen dazu bekommen. Was mir aus den Reihen des RFAS zugewachsen ist in den letzten 2 Jahren, ist am besten zu sehen mit dieser kurzen 4-minütigen Demonstration. Lassen Sie es sich nicht bekümmern, wenn das jetzt ganz schnell geht und Sachen vorbeifliegen. Aber alleine an dieser Demonstration habe ich es festgemacht, so gut mit meinem Ubuntu zurechtkommen zu wollen, dass ich das irgendwann verstehe. Ich musste gerade eben am vergangenen Samstag das Handbuch, das es nicht mehr zu kaufen gibt, weswegen ich auch an den Herrn Dickmann geschrieben habe, wieder in der Bibliothek abgeben. Aber eines ist sicher, ich werde mir die deutsche Übersetzung holen und ich hoffe, der eine oder andere macht das auch, damit es dem Herrn Dickmann leicht fällt, sich dieser Mühe hinzugeben. Und hier ist eine Demonstration dessen, was wir tatsächlich machen können und sehen können mit diesem schönen Programm Celestia. Beginnen wir die Reise in der Nähe der Erde ohne Licht. Hier dreht sich das Ganze. Ganz links oben können Sie die Geschwindigkeit auch ausmachen. Wir sind in einer Entfernung von 13.000 Kilometern momentan von der Erde und jetzt fliegen wir Richtung Mond und da ist er. Wir sind also 5.200 Kilometer entfernt vom Mond, lassen ihn sich drehen, der Sonne zugewandt und jetzt geht's zur Sonne. Das ist die Sonne mit ihren Sonnenflecken. Also eine Sekunde steht für einen ganzen Monat, deswegen ist das Ganze auch sehr, sehr schnell. Das können Sie ganz rechts oben am Durchblättern des Datums sehen. Und jetzt geht's zum Saturn. Mit seinen Monden. Ja. Ja, das kann eben alles eingestellt werden. Man kann sich die Sonnen, die Winde dazu einstellen und die Wolken. Also da gibt es eine ganz große Möglichkeit. Jetzt fahren wir direkt in den nördlichen Sternenhimmel. Wir sehen in der Mitte den Polarstern und den kleinen Wagen. Oder den kleinen Bären und fahren weiter zum Orion in der Mitte, Mintaka al-Nilam, das Kreuz des Südens, Acrux Mimosa. Und was wir vorhin nur sehen wir jetzt gleich. Rotierend etwas schärfer. Und das ist die Milchstraße.
Das ist der westliche Spiralarm.
Mhm. Links, jetzt gleich nach oben. Da ist er.
Das ist viel einhalten.
So, das war die kleine Demonstration von Celestia. Da können Sie natürlich, wenn Sie vorstellt, könnt ihr euch vorstellen, wenn man jetzt ein Handbuch dazu hätte, könnte man noch einiges mehr machen. Das hier ist nochmal die Erde bei Nacht. Ein nicht ganz so glückliches Bild. Und jetzt gibt es noch für dieses Poster einige zusätzliche Informationen. Die amerikanische Luftwaffe betreibt seit 1972 ein meteorologisches Satellitenprogramm. Zwei Satelliten in polarer gegenüberliegendem Orbit, Umlaufbahn mit 800 Kilometer hoch, geben Wetterdaten. Einer ist über Mitternacht 0 Uhr Linie und der andere ist über der Linie der Dämmerung. Jede 0,4 Sekunden tastet ein kleines Teleskop eine Fläche von 3 Kilometer Breite und 3000 Kilometer Länge ab in Ost-West-Richtung. Das ist das, was Sullivan als Bildmaterial bekommen hat. Eines von mehreren lichtmessenden Fotodioden in dem Satellit hat einen Rückbezug zur Wellenlänge von 0,4 bis 1,1 Nanometer. Das beinhaltet den Sehbereich des menschlichen Auges und ein bisschen Infrarotlicht. Das stellt sich als günstig dar für die Erkennung von Feuern und Stadtlichtern. Doch Satelliten müssen leichte Intensitäten tausendmal bei jedem messen, leichte Intensitäten tausendmal bei jedem Tastvorgang. Diese werden in Zahlen kodiert und dann an eine Bodenstation übertragen. Ein Computer bedient einen Laserstrahl, um empfindliches Filmmaterial zu belichten. Das bedeutet einen allmählichen Bildaufbau Linie für Linie. Die Empfindlichkeit ist groß genug, um eine 100 Watt Glühbirne zu erkennen. Das Poster ist von den Originalbildern weit entfernt, zudem auch verkleinert und hat so viel Detail verloren. Im Größenverhältnis sind extrem helles Licht, insbesondere die Gasfelder, überentwickelt. Sie erscheinen viel größer, als sie in Wirklichkeit sind. Das ist zum Satellitenbild als solches zu sagen. Und jetzt komme ich zu dem letzten Teil meines Vortrages, der eigentlich richtig schlimm ist. Und wenn Sie wollen, können Sie jetzt gleich oder auch nachher runterkommen und sich das Plakat ein bisschen aus der Nähe anschauen oder das Poster. Ich kann es kurz nochmal ablesen. Es sind nur zwei Seiten, wo das beschrieben ist, was zu sehen sind. Große Brände sind Teile, tropische Feuer ist die Überschrift. Große Brände sind Teile der Geschichte zur Menschwerdung. Das begann vor 10.000 Jahren. Lange davor benutzten die Menschen Feuer zur Jagd. Der Mensch lebte im Grasland. Das vorliegende Bild enthält 1 Million Feuer im Originalzustand alle 40. Jedes Jahr werden 3% der Erdoberfläche verbrannt. Ein Hundertstel davon sind von natürlichen Bränden wie Waldbränden. Kontrollierte Brände von Grasland und Savannen ist gängige Praxis, um altes und hartes Gras zu ersetzen. Das bringt junges Weidegras, kontrolliert Insekten und Seuchen und entsorgt Pflanzen und ihre Reste für ein neues Auspflanzen. Die Amerikaner waren ganz enttäuscht gewesen, als sie gedacht haben, durch einen riesengroßen Waldbrand wäre alles kaputt. Und da sie das nicht beforsten konnten, waren sie erstaunt, als sie 4 Jahre danach hingekommen sind und haben also blühende Wälder wieder gefunden, weil eben die Selbstaussamung und Selbstauspflanzung so schnell um sie gegriffen hat. Die Lichter der Subsahara-Savanne entstrecken sich von der West- bis zur Ostküste. Die Fotos davon wurden von November bis Februar aufgenommen. Andere große Feuer der Tropen kommen von den Verfahren, genannt Hauen und Verfeuern, Brandrodungsackerbau oder wandernder Rodungsfeldbau. Diese Methode, von der 250 Millionen Menschen leben, wird praktiziert in der Hälfte der arabischen Länder der Tropen. Ein Teil des Waldes wird bestimmt und Bäume und Büsche werden verbrannt. Danach wird das Land beackert für 1 bis 2 Jahre. Die Gewinne daraus fallen und durch die Unfruchtbarkeit des Bodens und das Unkraut werden die Gewinne noch weniger. Die Felder werden verlassen, neuer Wald wird zugeteilt und verbrannt, eben mit diesem Hauen und Verfeuern. Die alten Felder liegen brach für 10 bis 20 Jahre. Und dieser Raubbau benötigt große Mengen Land, welche nicht in Indien und China verfügbar sind. Die Bevölkerungsdichte bedingt daher einen nachhaltigeren Aufbau. Ich habe das nur deswegen erwähnenswert gefunden, weil Sie müssen sich vorstellen, dieser Zustand ist 1984 festgestellt worden als solcher. Die Praktik wütet in Verbindung mit der Abholzung für Kolonialisierung und permanenten Landbau und Holzernte und Feuerholz. Und Feuerholz ist eine ganz bittere Notwendigkeit für ein Drittel der Weltbevölkerung, besser der Erdbevölkerung. Der Verlust der Tropenwälder schädigt die Variation lebender Spezies, Tiere wie Pflanzen. Darüber hinaus haben diese Feuer zusammen mit dem Verbrennen fossiler Kraftstoffe einen sicheren Einfluss auf unser Erdklima. Und das ist 1984 gesagt worden. Verbrannte Carbonverbindungen mit ihren Dioxiden erzeugen in der Atmosphäre eine Decke, die die Sonnenwärme einfängt und hält. Das ist messbar im Trend eine Langzeiterwärmung und kann möglicherweise ein größeres Problem im 21. Jahrhundert werden. Meine Herren, wir sind nicht nur im 21. Jahrhundert, sondern wir sind wirklich Teilnehmer an diesem ganzen Prozess und es ist niemand da, der uns wirklich hilft. Und man kann fast mit den Indianern sagen, erst wenn der Letzte und so weiter und so fort. Zum Schluss noch Erwägungen und betreibbare Fragen. Dieses Poster kann viele Fragen aufwerfen. Warum ist der Lichtverbrauch von Frankreich und Ostdeutschland so unterschiedlich? Aber bedenken Sie, das war 84 gewesen, zudem von den Belgien und England. Fahren Sie in England über die Autobahn, ist die ganze Autobahn beleuchtet, von vorne bis hinten. Fahren Sie von Belgien nach Holland oder in die ganzen Benelux-Länder, die ganzen Autobahnen sind beleuchtet. Was sagt der Vergleich der Streuung der Bevölkerungen von Australien, Japan, Kanada und den USA? Dort leben ein Viertel der Erdbevölkerung und verbrauchen drei Viertel der elektrischen Energie, etwa 1 Trillion Watt. Ich habe eine einzige Zahl an die Tafel, die ich ungern hinschreibe, aber wir wollen richtig Größenordnungen ein einziges Mal deutlich machen mit den Nullen, die uns eigentlich doch keine Schwierigkeiten bereiten. Wenn wir 3 Nullen haben, dann sind wir im Tausenderbereich. Und für meine nächste Grafik werden Sie verstehen, warum ich das so gewählt habe. Denn die nächsten 3 Nullen bedeuten hier in der Einzelstelle Millionen. Und die nächsten 3 Stellen, das kennen wir durch die Schuldenpolitik, bedeuten die Milliarden. Selbst das entzieht sich schon langsam unserem Vorstellungsvermögen. Aber wenn wir noch ein einziges Mal 3 Nullen hinzuzählen und endgültig eine 1 davor schreiben, dann sind wir im Terra-Bereich. Im Terra-Bereich. Wenn wir also hier als Ben... Ja, Entschuldigung. Du lässt dich durch deinen Vortrag beeinflussen. Wenn wir jetzt als Benennung Watt dahinter schreiben und sprechen von 1000 Terawatt, dann wird es ganz erschreckend, wenn Sie sehen, dass die Steig... 1 Terawatt. Das ist 1 Terawatt. Entschuldigung, da fehlt der letzte Punkt.
Wenn du 1000 Terawatt haben willst, dann musst du 3 Nullen.
So ist es. Wir haben hier auf dieser Grafik, leider kann man die Schrift oben nicht gut sehen, steht drauf, Steigerung des jährlichen Bruttoenergiebedarfs in Terawattstunden. Das heißt, Bruttoenergiebedarf ist die Energie, die von den Kraftwerken bereitgestellt wird. Ohne da lange drauf eingehen zu wollen, ist es nur so, ich habe dieses gewählt. Das ist eine Grafik, die aus dem BP-Buch stammt, Workbook of Historical Data aus 2010, aus der Wikipedia. Wir haben 1970, 80, 90, 2000 und 2009. Und zwischen 2000 und 2009 haben wir den Peak. Das kann man unten in der Summe sehen, aber auch in jedem Land. Wenn man Australien nimmt, was Sie vorhin gesehen haben, haben wir da 53 Terawattstunden jährlich zur Verfügung stehen. In 1970, in Japan 360, in Kanada 200, in den USA 1600 und in der Bundesrepublik 310. Wenn wir einfach mal 30 Jahre weitergehen, hat sich das Ganze in Australien vervierfacht, in Japan verdreifacht, in Kanada verdreifacht, in den USA verzweieinhalbfacht, in Deutschland knapp verdoppelt und in Summe ist es mehr als das Doppelte geworden. Wir haben hier den Peak, der eigentlich zwischen dem Jahr 2000 und 2009 liegt. Und wir sehen, dass er in Australien in etwa gleich geblieben ist. Wir sehen in Japan, dass er in etwa gleich geblieben ist. Wir sehen in Kanada, dass er in etwa gleich geblieben ist. Und wir sehen bei den USA, dass es etwas weniger geworden ist und auch bei uns. Das ist das, was als Energie zur Verfügung gestellt wird aus allen Werken. Lassen Sie mich vom Sonntagmorgen von den Ärzten gegen Atomstrom nur eine einzige Zahl nennen. Es gibt einen Mitarbeiter aus Berlin, der Arzt ist, ein gewisser Herr Pitzel, der hat Folgendes gesagt. Sprechen Sie mir nicht zu im Interview, ich sei für eine Partei. Ich sage Ihnen nur das eine. Von den 23 Kernkraftwerken, die wir haben, egal ob Betrieb oder Nichtbetrieb, gab es schon ein einziges Mal die Situation, dass 7 Kraftwerke abgeschaltet worden sind und gleichzeitig Strom exportiert worden ist. Wir können problemlos alle Kraftwerke abschalten und die eigentliche Aussage war gewesen, wir müssen sogar Windkraft abschalten, um Kohle und Atom am Lauf halten zu müssen. Es gibt also ganz gewisse Kraftwerksbedingungen und das war für mich das Allerschlimmste überhaupt zu hören, nur weil in Japan ein großes Unglück passiert ist. Das eigentliche Entscheidende, und deswegen bitte ich Sie auch noch einen kleinen Moment, ich habe es also auch recht gut geschafft, nicht bis um 9:30 zu sprechen, hier runterzukommen zu diesem Poster, weil Sie haben hier über 200 örtlich benannte Lichtquellen. Und Sie haben hier eine Karte, die eigentlich künstlich aus 40 Aufnahmen entstanden ist, aber klar und deutlich mit einem F für Feuer oder aber dieses einzige natürliche Licht, das ich Ihnen abfotografiert habe, klar und deutlich die Metropolen zeigt. Und das, was der Jürgen vorhin benannt hat, wenn Sie, und das kann man ganz einfach sehen und erkennen, genau, danke dir, wenn Sie hier Skandinavien sehen, sehen Sie einen hellen Fleck außen dran. Und dieser helle Fleck ist Öl, was abgefackelt wird. Danke dir. Gas, was abgefackelt wird und Öl. Denn Gas und Öl kommt immer als flüssiges Gemisch aus der Erde. Und bedenken Sie, dass es ein kleines wäre für die Industrie, das Gas zu gewinnen. Das Gas wird nicht gewonnen, weil es nicht gewollt ist. Von der Wirtschaft. Und weil unsere Politiker nicht den Verstand haben, das erkennen zu können und weil sie nicht solche Karten vorgehalten bekommen, sondern eher andere Karten, so wie diese hier, die also nicht nur mit Absicht verschwommen sind, sondern ihnen keine Aussage bringen. Sie bringt kein natürliches Licht, sie bringt keine Brandrodung, sie zeigt ihnen irgendetwas Beliebiges. Das nächtliche Satellitenbild von Herrn Sullivan zeigt die Welt in einer Alltagsnähe, die unentrinnbar ist. Auf einen Blick wird klar, dass eine vollends zivilisierte Welt mit jedem weiteren Lichtpunkt im Augenblick ihrer höchsten Entfaltung wie ein Feuerwerk zerfällt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Präsentation vorbereitet oder sowas. Ich habe bloß gedacht, wenn der Felix nicht so lange schwätzt, dann kann ich noch ein bisschen was über Kernkraft erzählen. Weil im Moment kommt gerade im Fernsehen jeden Tag irgendwie von der Kernschmelze und von der Borsäure. Und ich wollte halt so mal das alles ein bisschen in den Zusammenhang stellen, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, ja gut, ich meine, ihr könnt das alles bei Wikipedia nachlesen, das glaube ich, aber vielleicht tut es nicht jeder und dann sitzt man da ungläubig vorm Fernseher und denkt sich, was erzählt ihr jetzt wieder, was ist das eigentlich, so eine Kernschmelze? Und ich dachte, ich fasse mal so ein bisschen zusammen, was eigentlich in so einem Kernkraftwerk irgendwie so abgeht.
Dein Vortrag oder
bitte? Meiner, deutlich meiner. Es gab mal einen Vortrag vom Professor Witschel. Und lustigerweise kommen mir diese Bilder aus der Wikipedia sehr bekannt vor, weil für den sein Vortrag musste die Eis kennen. Und ich weiß nicht mehr, woher ich die eingescannt habe. Das waren irgendwelche Bilder, ich glaube, aus dem Spiegel. Jetzt weiß ich nur nicht, ob der Spiegel die Bilder von der Wikipedia abgedruckt hat und die so in den Vortrag gewandert sind. Oder ob die Wikipedia da irgendwann mal im Spiegel ein Bild gesehen hat und irgendjemand hat es dann noch gemalt oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich. Vor allem muss es auch rot sein und blau und grün und gelb. Aber wie dem auch sei. Was haben wir in so einem Kernkraftwerk? Zunächst mal haben wir da Uran. Uran ist eines von den wenigen Elementen, wo alle Isotope tatsächlich radioaktiv sind und die trotzdem natürlich vorkommen. Es liegt einfach daran, dass die Erde schon ziemlich alt ist und Elemente, die stark radioaktiv sind, die sind einfach schon alle weg. Die sind einfach schon zerfallen. Uran hat dagegen Halbwertszeiten bei Uran 235 von, also ich nenne das einfach mal T halbe, um die 10 hoch 8 Jahre und beim Uran 238 ist die Halbwertszeit so um die 10 hoch 9 Jahre. Ja, also wenn man jetzt noch irgendwie etliche 10 hoch 9 Jahre abwartet, dann ist schon wieder so viel zerfallen, dass es. Also dann könnte man keine Kernkraftwerke bauen, weil dann wäre das Uran halt auch schon weg. Und für alle anderen radioaktiven Elemente gilt das halt. Also es gibt nur ein paar, die man so in Spuren, in ganz wenige, die halt auch irgendwie in, naja, also wo man die Halbwertszeit mit 10 hoch ausdrücken muss, dann hat man eine Chance, was zu finden. Während wenn die Halbwertszeit bei, was weiß ich, 200.000 Jahren sind, dann ist das zwar ziemlich lang für unsere Maßstäbe, aber im Vergleich zum Alter der Erde ist es halt so wenig, dass es halt doch schon weg ist. Und entsprechend, weil das halt doch irgendwie um einen Faktor 10 weniger ist, findet man auf der Erde auch deutlich mehr Uran-238 als Uran-235. Also natürliches Vorkommen, da war das hier irgendwie bei 0,7% und das hier bei, ja, der Rest halt 99,3%. In Wirklichkeit ist nur ein bisschen weniger von beide, weil es gibt nur ein paar andere Uranisotope, die aber nur weniger vorkommen und also nicht bedeutend. Das ist dann so wie der Rest von dem anderen Zeug, das alles zerfallen ist. Ja, was man jetzt für ein Atomkraftwerk machen muss, ist, man nimmt diese Mischung, weil man kann halt chemisch Uran halt einfach nur aus dem Gestein irgendwie extrahieren und hat eine Mischung von beide in diesem Verhältnis. Und wenn man dann irgendwie mehr jetzt von dem Uran 235 haben will für das Kernkraftwerk oder auch für Atombombe oder was auch immer, dann muss man halt da geeignete Maßnahmen anwenden, das nennt man Anreichern von Uran. Das, was dabei übrig bleibt, ist das abgereicherte Uran. Das verwendet man ganz gern, weil es schwer ist für Munition. Und auch weil es schwer ist und deswegen viel Teilchen abfängt, kann man auch so Abschirmbleche bauen, um Strahlung abzuschalten. Ganz witzig, ja, dass man da ausgerechnet Uran dafür nimmt. Aber natürlich mehr von dem da, ne? Angereichertes Uran hat dann so ungefähr, also für ein Kernkraftwerk so um die 4%, Uran-235, für Atombomben braucht man da deutlich mehr. Du meinst in der natürlichen Mischung? Nee, da reicht es nicht. Ja, okay.
Und für ein Kernkraftwerk ist also das Uran 235 besser.
Ja. Uran-235 ist nämlich spaltbar. Also die sind beide radioaktiv und zerfallen, aber halt ja, mit großer Halbwertszeit. Aber das nützt ja leider nichts. Sondern man will halt da ein bisschen mehr haben und will, dass da tatsächlich was passiert. Und da dazu benutzt man halt die sogenannte Kernspaltung. Und vielleicht sollte ich noch für die... Uranoxid ist sehr giftig, sagst du? Das wundert mich.
Schwermetallsalz. Also sobald es gelöst ist.
Ja, okay, wenn es gelöst hat, ja.
Also sobald man es einatmet, ist auf jeden Fall. Das heißt, du schießt irgendwie in den Panzer rein, da gibt es erstmal eine Explosion und der ist dann noch überlebt, der ist dann wirklich so konzentriertes Salz dann auch.
Ja, okay, also das sind jetzt die Details. Wir wollen da keine Uranmunition bauen jetzt. Also, vielleicht für die ganz üble Laie noch eins dazu gesagt. Also Atomkerne besteht aus Protonen und Elektronen. Und bei Uran sind das immer 92 Protonen. Naja, und der Rest bis zu der 235 oder 238, das sind dann halt entsprechende Neutronen. Das heißt, man sieht, es sind ein bisschen mehr Neutronen als wie Protonen in so einem Kern. Und bei den schweren Kernen ist das auch typisch. Allerdings soll das Übergewicht von den Neutronen auch nicht zu groß sein, dann werden sie auch wieder instabil. Ja, und bei Uran ist es halt gerade so, dass der stabilste ist, der mit insgesamt 238 Teilchen, das wäre dann... nach Adam Riese 146 Neutronen. Also immer so, dass wenn man die 92 dazu zählt, kommt das da raus. Ne? So ein bisschen einfache Mathematik betreiben. Gut, jetzt was passiert in dem Kernkraftwerk. Da nimmt man so ein Uran-235. 35 schreibe es halt mal können. Und nimmt ein Neutron dazu. Also eins von diesen... was haben wir gesagt, 143 Neutronen, die da drin sind und dann kommt noch eins dazu. Naja, man könnte jetzt sagen, das gibt sowas wie Uran-236. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Tatsächlich passiert das manchmal und das bleibt dann auch übrig, das ist sogar relativ stabil. Also es hält doch irgendwie so eine Weile lang. Ach, frag mir jetzt nicht, lies es nach. Also relativ stabil. Aber wenn dieses Neutron halt die richtige Energie hat, dann passiert halt nicht das, sondern es passiert, dass dieses Ding so anfängt zu wabbeln und zu tun, dass es in zwei Teile zerbricht. Und zwar typischerweise in zwei Teile, die nicht gleich groß sind, sondern naja, der eine so mit... so um 140 Teilchen rum und der andere so um die 90 Teilchen rum, also 90 bis 100. Nein, es sind nicht immer dieselbe. Ich schreibe jetzt mal ein Beispiel an, was da zum Beispiel rauskommen kann, was so typisch ist. Das ist Barium 141 und Krypton 92. Und dann bleiben nur drei Neutronen übrig. Also da kann man jetzt mal wieder einfache Mathematik machen und gucken ja im Periodensystem, wie viele Protonen hat denn eigentlich Krypton und wie viele Protonen hat Barium. Und wenn man das zusammenzählt, muss die 92 rauskommen. Und dann kann man nur zusammenzählen, irgendwie die 140 und die 92 und die 3, dann muss die 236 rauskommen. Stimmt das? Kann das jemand bestätigen? Einfache Mathematik ist schwierig. Ja, Barium und Krypton muss man dann halt nur nachschlagen, wie viele Protonen das die haben und so. Periodensystem der Elemente, kann ich empfehlen. Ich konnte es mal auswendig, aber ja.
Was davon?
Chemieprüfung. Ja, und egal, ob da jetzt Barium und Krypton oder irgend sowas anderes, sowas Ähnliches rauskommt, die meisten von den Dingen, die da rauskommen, die sind nicht stabil. Die sind selber wieder radioaktiv und zerfallen weiter. Also da geht es dann irgendwie wiederum weiter und die zerfallen in irgendwas anderes. Und das macht die ganze Sache so kompliziert. Weil wenn man jetzt einen Stoff hat, dann weiß man, was man mit dem machen kann. Jetzt da hat man nicht bloß den und den, sondern halt auch noch ein paar andere. Die sind zwar alle irgendwo in der gleichen Gegend, aber naja. Und je nachdem, wie viele Protonen, wie viele Neutronen und so weiter, jeder hat wieder andere Zerfallsreihe. Und es kommt alles Mögliche dabei raus, quasi. Und die meiste von diesen Dingen, die dabei entstehen, sind selber wieder radioaktiv. Also auch die, die da entstehen und dann fallen die wieder und so weiter. Und das ist das eigentliche Problem, das sie jetzt gerade in Japan haben. Da haben sie das da von da nach da, das haben sie gestoppt, weil das geht ganz einfach. Man sorgt nur dafür, dass diese Neutronen weggeht. Weil, naja, das ist der eigentliche Trick an der Kernspaltung. Es gibt eine sogenannte Kettenreaktion. Da braucht man ja ein Neutron, um dieses Uranatom da zu spalten. Aber da entstehen ja drei neue. Das ist prima, weil dann geht es weiter. Es ist noch nicht ganz so einfach, weil wenn die drei Neutronen hier entstehen, dann sind die ziemlich schnell. Und mit schnellen Neutronen funktioniert das da ganz schlecht. Und deswegen braucht man eins in einem Atomkraftwerk, das nennt sich Moderator. Und der Moderator, der sorgt dafür, dass diese schnelle Neutrone langsam werden. Man nennt die langsame Neutrone dann auch thermische Neutrone, weil sie halt so schnell sind wie, naja, wenn es halt warm ist, so in der Geschwindigkeit. Ne? In Gebrauch sind als Moderator hauptsächlich Wasser. In Tschernobyl seinerzeit gab es einen anderen Moderator, nämlich Graphit, und das war eins von den Problemen, die dieser Reaktor gehabt hat. Weil Graphit hat die unangenehme Eigenschaft, es brennt. Ja, aber der ist halt manchmal da, weißt du. Das ist so in der Luft ein bisschen schwierig, den Sauerstoff wegzulassen. Es soll zwar nicht im Kernkraftwerk drin sein, vielleicht, wenn man da Moderator hat, als Graphit als Moderator, aber manchmal passiert halt irgendwas und dann kommt es da rein und wenn dann es anfängt zu brennen, dann gibt es, wie jeder kennt das, weiß nicht, wer war gestern beim Funkefeuer? Wie, keiner? Ah, einer war da beim Funkefeuer. Ja, wie hoch geht die Funke? Schon mal so ein kleiner Funkefeuerlein, wenn jetzt auch da ordentlich mal irgendwie das Graphit in so einem Reaktor anfängt zu brennen, das haut es halt einfach mal ein paar Kilometer in die Gegend hoch und dann kommt der Wind und trägt das weg und dann verteilt sich das radioaktive Zeug schön gleichmäßig über dem Land und das ist unangenehm.
Vielleicht zu sagen, dass mit dem Graphit verbrennen in einem Atomkraftwerk gehört nicht zum Standard, Herr
Verfahren. Ja. bei uns sind eigentlich hauptsächlich wassermoderierte Reaktoren in Betrieb. Und da möchte ich mal zwei Beispiele nennen. Das eine ist der sogenannte Siedewasserreaktor, von dem sieht man da oben ein Bildchen. Und das andere ist der Druckwasserreaktor. Der ist auch nicht so arg viel anders. Also im Wesentlichen ist halt auch Wasser um die Brennstäbe drumherum. Und dient halt gleichzeitig als Überträger von der Wärme, um Energie draus zu gewinnen und eben als Moderator. Beim Kraftwerk in Tschernobyl war natürlich als Moderator Graphit, sagte er, Und zum Kühler hat man dann halt irgendwas anderes, also irgendwie typischerweise Gas oder so. Ja?
Müssen wir uns dieses Siedewasserreaktor-Teil so vorstellen, dass das Wasser da kocht?
Ja.
Also
ja, ja. Ja, also der Unterschied beim Siedewasserreaktor ist der, es gibt da nur so einen Kreislauf quasi für das Wasser. Und naja, es lässt sich halt nicht ganz vermeiden, dass auch so ein bisschen Radioaktivität irgendwie aus diesen Kernbrennstäben, die da als rote Striche aufgemalt sind, so rauskommt und sich auf das Wasser überträgt und da allerlei irgendwie seltsame Dinge drin rumschwimmt, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt trinken sollte. Also eigentlich gilt generell bei Radioaktivität, wenn es so neben einem ist, ist es halb so wild, aber essen sollten wir es nicht. Weil es gibt drei Typen von Strahlung. Die sogenannte Alpha-Strahlung, das sind Heliumkerne, das sind zwei Protonen und zwei Neutronen. Dann gibt es die Beta-Strahlung, das ist einfach nur ein Elektron. Und die Gamma-Strahlung ist einfach elektromagnetisch. Naja, vielleicht in einem unangenehmen Frequenzgebiet, nicht gerade so im Sichtbaren, sondern deutlich irgendwie kurzwelliger. Darum kann das auch ein bisschen unangenehm sein mit der Gamma-Strahlung, vor allem die kommt halt mit Lichtgeschwindigkeit bei uns an. Also das ist die problematisch ist, wenn es neben einem liegt, wenn man da zu viel abkriegt. Ja, Röntgen ist auch in der Richtung, aber auch ein bisschen in einem anderen Frequenzbereich. Aber im Grunde ja, Röntgenstrahlung ist Gammastrahlung.
Ist das sowas Richtung Mikrowelle?
Mikrowelle ist wieder ein ganz anderer Frequenzbereich.
Also, eine Art von Strahlung, aber in einem anderen Frequenzbereich.
Ja, das ist alles elektromagnetisch. Über das elektromagnetische Spektrum kann man, glaube ich, einen eigenen Vortrag machen. Ich glaube, das lassen wir jetzt mal. Lustigerweise, gegen Alpha-Strahlung hilft zum Beispiel ein Blatt Papier. Das ist so ein Ding, Alpha-Strahlung, nicht halb so wild, aber bitte nicht essen. Weil sobald es mal drin ist, dann ist halt das Blatt Papier halt auch schon nicht mehr da und dann ist man zu nah dran. Und bei Beta-Strahler ist es so ähnlich. Ja. Also die Teilchenstrahler, die sind halb so wild, aber essen sollten wir es nicht. Und das ist das eigentliche Problem, dass das Zeug, wenn es halt aus dem Kernkraftwerk rauskommt, dann irgendwann in die Nahrungskette kommt. Gut, also dieser Siedewasserreaktor, das ist gerade der da in Fukushima, also in Japan, das problematische Kernkraftwerk, das ist so ein Siedewasserreaktor, aber den gibt es zum Beispiel auch hier nebenan in Gundremmingen. Ansonsten sind es in Deutschland hauptsächlich, außer Siedewasserreaktoren, haben wir so Druckwasserreaktoren. Es gibt nur ein paar andere, die aber mehr so als Forschungsreaktoren und so ein paar Exoten und so. Gut. Also wir brauchen diesen Moderator. Und der bremst diese Neutronen ab und sorgt dafür, dass die Reaktion dann weitergeht. Jetzt sollte man natürlich nicht immer noch mehr und immer noch mehr haben, sondern man braucht auch was, um das Ganze ein bisschen zu regeln. Und da gibt es vor allem zwei Dinge. Das eine, das sieht man hier in der Nummer 3, das sind diese Steuerstäbe. Das sind hauptsächlich Cadmium-Verbindungen. Die Cadmium ist ein Element, das Neutronen einfach mal einfängt und behält. Und da nimmt man einfach genug Cadmium, als dass das eine Weile lang langt. Tatsächlich ist es so, dass man nach einigen Jahren dann diese Steuerstäbe mal austauschen muss, weil das Cadmium einfach mal vollgesogen ist quasi mit Neutronen. Aber da kann man einfach genug reinpacken, als dass das einfach eine Weile lang reicht. Und das andere Element, das häufig verwendet wird, zum Neutronen absorbieren und regeln, ist es Bohr. Bohr fängt halt genauso auch diese Neutronen wieder ein. Und das setzt man häufig in Form von Bohrsäure ein.
Das ist wasserlöslich, das kann man dann einfach damit reinschütten und es ist auch tatsächlich im Normalbetrieb von so einem Kraftwerk, da schwimmt da in dem Wasser einfach mit ein bisschen Bohrsäure mit. Ich weiß nicht, ob das bei allen Kraftwerken so ist, aber zumindest bei einem Typ war das so, ich glaube beim Druckwasserreaktor. Aber wahrscheinlich beim Siedewasserreaktor auch. Ich weiß nicht genau. Also man kann das jedenfalls steuern. Und das ist auch das Tolle an so einem wassermoderierten Reaktor, weil wenn da unter jetzt mal plötzlich ein Loch ist und das Wasser fließt raus, dann ist natürlich die Kacke am Dampfen, aber dann ist es wenigstens der Moderator weg und die Kettereaktion hört auf. Also es kann schon mal nicht wirklich zu einer Atombombe werden. Ja. Das ist schon mal beruhigend, aber es langt halt noch nicht so ganz. Und zwar deswegen, weil diese Dinge hier nicht bloß, weil die Energie halt nicht bloß bei dieser Kettereaktion frei wird, sondern auch, wenn die Dinge hier weiter zerfallen. Und naja, ungefähr 10% von der Energie von so einem Kernkraftwerk kommt aus diesen Zerfallsreaktionen. Das kann man sich vorstellen, wenn das Kraftwerk ein Megawatt hat, dann sind es halt immer nur 100 Kilowatt, die übrig bleiben, wenn die Kettereaktion aufgehört hat. Und die muss man erstmal irgendwo hinbringen. Weil wenn man die nicht irgendwo hinbringt, dann wird es halt wärmer und wärmer und wärmer. Und naja, wer Magma kennt, das ist ziemlich warm und deswegen flüssig. Und denn genau das passiert bei einer sogenannten Kernschmelze. Da wird es halt so lange immer noch wärmer, bis es flüssig wird. Und wenn es mal flüssig ist, wer mal einen Lavastrom erlebt hat, der weiß, der lässt sich nicht so leicht irgendwie einfach durch ein Bäuerle oder so aufhalten, sondern das wird dann halt auch flüssig. Und dann kann das halt alles da irgendwie die Suppe rauslaufen und naja, das Wasser, das verdampft und nicht bloß das Wasser verdampft, sondern da ist so richtig heiß und dann wird Wasser nicht bloß verdampfen, sondern sich auch in seine Bestandteile zerlegen. Und genau das ist gerade in Japan passiert, dass sich da das Wasser in seine Bestandteile zerlegt hat. Das ist nämlich Wasserstoff und Sauerstoff. Zum Teil versuchen sie dann zu verhindern, dass da was passiert. Wasserstoff ist ja schlimm, weiß man, kennt man aus der Schule, Knallgasreaktion und so. Naja, nehmen wir doch einfach den Sauerstoff weg und dann macht man tatsächlich, also in manche Kraftwerke ist im Reaktordruckbehälter dann Stickstoffatmosphäre drin, damit sowas dann nicht passieren kann. Aber es hilft nicht so richtig weiter, weil wenn du halt Wasser zerlegst, der Sauerstoff entsteht halt gleich mit dabei. Und auch nur im richtigen Verhältnis. Also, ja, dann gibt es Ideen, dass man da noch irgendwelche Sachen drumherum macht mit Dampfablassventil und so, dass man da irgendwie den Wasserstoff wieder wegbringt und so. Ja, das gibt viele tolle Ideen und Sachen, aber es gibt immer auch irgendein Szenario, das es dann wieder zunichte macht. Und das ist das, was unsere Politiker immer gerne erzählen, weil sie haben nochmal irgendeine schöne Idee gesehen und unsere Kraftwerke sind sicher. Naja, mag sein, dass es gegen das eine dann wieder sicherer ist. Und dann, es sind halt immer nur die denkbaren Dinge, die man dabei berücksichtigt und meistens passiert gerade das, was man nicht gedacht hat. Wer hat schon damit rechnen können, dass nach dem Erdbeben auch noch ein Tsunami kommt? Es kommt ab und zu mal vor, ja. Gut. Ja.
Ja, nehmen wir doch mal tatsächlich, weil dieses Zeug schmilzt, dann habe ich nochmal irgendwo so eine Brühe.
Ja, also es gibt natürlich da Sicherungsmaßnahmen, die man da noch ergreifen kann. Also wenn jetzt tatsächlich irgendwie dieser Reaktordruckbehälter da, also das ist das, was da mit 1 gekennzeichnet ist, das Schwarze da außenrum. Wenn das mal irgendwie durchgeschmort ist und die Suppe läuft unten raus, dann kann man da nicht nur irgendwelche Auffangbecken machen und dafür sorgen, dass es halt nicht irgendwie nach draußen läuft oder so. Das macht man auch alles. Aber wie gesagt, wenn dann mal die Wasserstoffexplosion dazukommt und oben das Loch drin ist und das Zeug nach oben zum Spunter raushaut, dann ist halt die Kacke am Dampfen. Ne? Jetzt, in Japan war es zum Glück so, da ist diese Wasserstoffexplosion vorher gekommen und hat schon mal das Dach vom Kernkraftwerk weggehauen. Da ist zwar ein bisschen Radioaktivität frei geworden, aber so die richtige Ursuppe, die da drin schwimmt, die hat es noch nicht mitgenommen. Das ist schon mal okay, aber so richtig beruhigend ist es halt trotzdem nicht.
Was passiert jetzt mit der Suppe, wenn wir sie mal haben? Das Zeug ist richtig geschmolzen. Jetzt wird wahrscheinlich die schweren Anteile mal nach unten absinken, das ist vielleicht Uran. Dann habe ich das konzentriert, der ganze andere Kram, der es verdünnt hätte, ist jetzt weg. Was geht weiter?
Ja, man hat halt die Suppe da drin und kommt nicht mehr ran. Ich meine, solange das alles irgendwie in diese Brennstäbe drin ist, dann kann man die halt auch irgendwann mal wieder rausnehmen, in seinen Kastorbehälter reinschmeißen, irgendwo hinfahren und für die nächste Million Jahre mal vernünftig lagern. Das kann man sich zumindest vorstellen, dass das funktionieren könnte. Aber wenn die Suppe da halt unten drin ist, dann ist sie da halt erstmal und du kommst nicht mehr dran. Ja. Also du hast praktisch, du musst dafür sorgen, dass es dann auch die nächste Zeit dann da drin bleibt.
Ich gehe mal davon aus, diese Suppe heizt sich selber weiter auf.
Jo.
Das heißt, sie heizt sich so lange weiter auf, bis sie das Material, auf dem sie schwimmt, mit so weit erhitzt hat, dass es geht.
Ja gut, es lässt natürlich irgendwann mal nach, weil wenn die schnell zerfallende Dinge zerfallen sind, dann sind nur noch die Dinge übrig, die langsam zerfallen und die brauchen ja viel länger und machen deswegen viel weniger Energie. Ne?
Also,
naja, ich meine, insgesamt ist es eigentlich schon ziemlich lange, aber sagen wir mal so.
Nein,
nach
wie schnell zerfallen, wie lange dauert es, bis sie weg sind?
Das kann man eigentlich auch nicht so genau sagen, weil es gibt halt welche, die sehr schnell zerfallen, da ist nach ein paar Mikrosekunden nichts mehr da, aber es gibt halt auch welche, die ein paar Tage da sind. Und da wollte ich jetzt gerade drauf eingehen, was es alles an problematische Substanzen gibt, wenn das mal tatsächlich jetzt alles rauskommt. Ja, Spaltprodukte. Also wie gesagt, es gibt welche, die sehr schnell zerfallen, die sind quasi jetzt schon weg, sobald die Kernreaktion, also die Kettenreaktion mal gestoppt hat. Die sind also innerhalb von Stunde oder sowas sind die weg. Und es gibt welche, die sind, naja, Halbwertszeit von 200.000 Jahre oder sowas. Lustigerweise, es gibt keine Spaltprodukte, die Halbwertszeit haben, die zwischen 100 und 200.000 Jahre liegen. Das ist schon mal ganz gut, weil das sind eigentlich gerade die, die Probleme machen. Was nur übrig bleibt, sind ein paar wenige, die ernsthafte Probleme machen, weil sie halt, naja, so lang da sind, dass halt doch nur jetzt relativ viel übrig ist. Und halt doch relativ schnell zerfallen, dass sie halt sehr aktiv sind. Das eine ist das Jod 151. Kann das jemand bestätigen? Ich habe hier irgendwie, kann es nicht mehr richtig lesen. Das hat eine Halbwertszeit von ungefähr 8 Tage. Also sprich, nach einer Woche ist bloß nur die Hälfte da. Das ist immer noch so lang, dass es halt doch recht unangenehm ist, so in den ersten paar Monate, sagen wir mal so. Und vor allem Jod wird auch gut vom Körper aufgenommen, das wird auch zum Teil in der Medizin benutzt. Da gibt man absichtlich radioaktives Jod, um geeignete Aufnahmen zu machen.
Ich habe mir heute schon von jemandem erzählen lassen, wo das mal hat über sich ergehen lassen hier in der Uniklinik. Das ist der, und dieses Spaltprodukt ist der Grund dafür, warum jetzt vorsorglich die Leute Jodtabletten gibt. Weil wenn die Leute Jodtabletten einnehmen, dann haben die schon so viel Jod in ihrer Schilddrüse drin, dass die Schilddrüse, wenn so radioaktives Jod ankommt, sagt, nö, ich habe schon genug. Oder andersrum, wenn schon ein bisschen radioaktives Jod eingelagert ist in der Schilddrüse, dann kann man durch entsprechend Nachschmeißen von Jod dafür sorgen, dass das wieder ausgeschwemmt wird. Gut, radioaktive Stoffe, die zerfallen halt dann im Körper, und wenn dann diese Alpha- oder Beta-Strahlung im Körper aktiv wird, dann kann die halt das Genmaterial angreifen.
Soweit so. Ich weiß, wird die Fähigkeit der Zellen zur Zellteilung gestört oder abgestellt?
Ja, also Nico sagt es richtig, die Zellteilung ist stark betroffen. Und darum sind auch die Körperpartien stark betroffen, wo die Zellteilung besonders aktiv ist. So Schleimhäute und sowas.
Was eigentlich ist, wenn du radioaktives Material hast, das auf irgendwas trifft, dann sorgt es da wieder für irgendeinen Zerfall. Wenn du so irgendeinen Zerfall hast, dann gibt es einen chemischen Stoff, der ja hier nicht hingehört. Das heißt, du hast irgendwelche wahrscheinlich ionisierenden Effekte. Das heißt, das Zeug ist chemisch aktiv und es geht dann irgendwelche Verbindungen wieder ein, die etwas stabiler sind. Und das passiert jetzt nicht nur im Genmaterial, sondern mit irgendwas, worauf es halt trifft.
Ja.
Empfindlich ist insbesondere das Genmaterial, weil da hat das halt für die Zukunft irgendwelche Auswirkungen. Sonst passiert nur irgendwas und wahrscheinlich geht es schief. Und wie gesagt, wenn es beim Genmaterial ist, dann wird dann halt irgendwelches anderes Zeug repliziert, das irgendwie fehlerhaft ist. Und das meiste davon ist vielleicht auch wieder harmlos, weil funktioniert einfach nicht. Und ab und zu kommt was, das funktioniert halt wieder irgendwie. Und da gibt es ein paar Standardfehler, die machen dann Krebs. Sehr einfach.
Das zweite problematische ist das Cäsium-137. Das hat eine Halbwertszeit von etwa 30 Jahre. Und das ist genau dieses Zeug, von dem die Rede ist, wenn es heißt, heute sei nur Radioaktivität von Tschernobyl übrig. Also ist hauptsächlich diesem Cäsium-137 geschuldet. Also wenn es irgendwie heißt, von den Wildschweinen, die irgendwelche Eichler fressen und was weiß ich was, und da noch Radioaktivität nachgewiesen wird, dann liegt es meistens an dem Cäsium-137.
Weißt du,
was
zum Cäsium
im
Körper?
Also hast du den Cäsium oder Cäsium weiß ich nicht. Es ist ein Alkalimetall. Ja, also viele von den Stoffen sind nicht bloß problematisch, weil sie radioaktiv sind. Also insbesondere, wenn es mal um Plutonium geht. Das ist so extrem ekelhaft giftig, das spielt dann schon gar keine Rolle mehr, dass es radioaktiv ist. Naja, und das andere Problem an diese radioaktive Substanz ist halt, naja, es gibt halt so eine Zerfallskette, und das, was dabei rauskommt, ist meistens nicht besser. Sondern das ist halt wieder radioaktiv, womöglich wieder giftig oder erzeugt weitere giftige Stoffe und so weiter. Also nicht essen. Nicht essen. Ganz einfach.
Und im Muskel eingelagert,
Cäsium. Cäsium im Muskel, okay.
Und im Knochen.
Bei Knochen, also das sind eigentlich die so die große Musik macht in der Problematik. Es gibt nochmal zwei. Das ist Strontium-90. Das ist zwar relativ gering im Anteil, wird aber auch in die Knochen eingelagert und ist für Knochenkrebs und so verantwortlich. Das ist auch ein bisschen unangenehm. Und was auch noch ganz interessant ist, ist das Krypton 85.
Da hatten wir schon Krypton, das war noch ein bisschen schwerer, da musste noch ein bisschen was verschwinden. Also wie gesagt, die Zerfälle der Weiter sind dann hauptsächlich Beta-Zerfälle, sprich, dass sich irgendeins von den Neutronen umwandelt in ein Proton und dann eben so ein Elektron dabei übrig bleibt. Da ändert sich dann allerdings dann nicht das Element dabei. Weil wenn es Proton mehr wird, dann klettern wir ja im Periodensystem immer eins weiter. Das Krypton 85 ist deswegen interessant, weil es ist ein Edelgas, es ist zwar nicht so schlimm jetzt für menschliche Körper oder sowas, aber das kann man relativ leicht, indem man über so Land mal hinwegfliegt, mal messen. Und da kann man dann feststellen, ja, was treiben die denn da eigentlich, indem man die Konzentration von diesem Krypton misst. So nach dem Motto, oh, wir haben gar keine Atomkraftwerke, wir machen nichts. Und dann fliegt man mal drüber, misst Krypton 85 und stellt fest, irgendwas haben sie aber doch. Ne? Weil halt gasförmig und verschwindet halt. Gut, das war das, was ich über Spaltprodukte erzählen wollte.
Ich meine, dass es durch den Taumantel durchgeht?
Nee. Ah, obwohl, ja, es ist halt gasförmig und wie willst du es auf Dauer einsperren? Wie sperrt man Gase ein, Tobi? Ja, du kannst einen Luftballon aufblasen damit. Und weißt du, das Kraftwerk, das hat auch eine Tür und Gase sind echt schwierig so festzuhalten. Was ich noch sagen wollte, über die verschiedenen quasi Sicherungstypen. Also man spricht da immer von Containment und mehrstufiger Sicherheit und so. Wo es eigentlich anfängt, das ist in diesem Kernbrennstab selber. Da hat es zunächst mal Uranoxid drin. Und das wird in sogenannte Pellets gepresst. Das ist eigentlich die erste Sicherheitsstufe. Weil, naja, das ist ein Stück Metall und das ist erstmal weit weg von dir und du hast wenig Chance, das aufzuessen. Weil, wie gesagt, aufessen ist immer das Problem. Ne? Man soll sich jetzt im Betrieb nicht gerade direkt daneben stellen, aber ich meine, schon draußen vor dem Atomkraftwerk ist ja schon nicht mehr so schlimm, ne? Hoffentlich. Also fragt die Leute in Gundremmingen, die wohnen da daneben. Und das geht halt deswegen hauptsächlich gut, weil das meiste ist halt in diese Pellets drin und kommt da nicht raus, weil massives Metall oder Metalloxid und damit erstmal eingepackt. Und auch wenn das dann zerfällt und irgendwie mit großer Energie, also da heißt es immer, also wenn man so liest über Kernzerfall oder Kernspaltung, heißt es immer, die beiden Produkte würden mit großer Energie auseinanderfliegen. Das darf man nicht so ganz wörtlich nehmen, weil die sind ja alle beide in diesem Pellet drin. Da werden sie halt von diesem Kristallgitter erstmal so ein bisschen aufgefangen und das Ganze erzeugt hauptsächlich Wärme. Tatsächlich steckt in der kinetischen Energie von diesen Spaltprodukten die meiste Energie von dieser Spaltung da drin. Es wird dann häufig nur ein bisschen Gammastrahlung abgeschieden und die Neutronen haben natürlich auch eine gewisse Energie, aber die meiste Energie steckt doch da mit drin. Neutrinos gibt es dann auch noch dabei, die erwähnt man meistens nicht, weil die nichts wiegen oder fast nichts wiegen. Die nehmen aber ein gutes Stück von der Energie mit. Aber das stört niemand, weil das geht durch uns alle und durch die gesamte Erde hindurch und verschwindet im All. Und mir war das sowieso aus dem All von Neutrinos bombardiert, also die machen einfach keine Wechselwirkung. Also das ist sozusagen die erste Stufe. Und dann gibt es eine Metallhülle,
um diesen Kernbrennstab herum. Die besteht hauptsächlich aus Zirconium. Also im Grunde kann man sich das einfach als Metallstab vorstellen. Und da ist das Zeug mal gut eingesperrt. Das ist sozusagen die zweite Sicherheitsstufe. Naja, und dann steckt man das halt da ins Wasser rein und dann gibt es diesen Reaktordruckbehälter, der da mit 1 gekennzeichnet ist. Das ist typischerweise so ein Stahlfass. Und naja, je nachdem, welchen Bautyp das Kraftwerk jetzt genau hat, gibt es da dann noch diverse andere Dinge außenrum. Entweder nochmal ein Stahlfass, irgendwie so ein Containment. Und dann gibt es meistens noch irgendwas aus Beton, vielleicht in mehrere Schichten. Naja, das ist hier einfach mal als graue Betonabschirmung gezeichnet, aber das hängt eben dann vom entsprechenden Bautyp ab. Naja, und da kommt es nämlich dann drauf an. Ja. Ich meine, wenn es tatsächlich jetzt zu irgendwelchen Problemen kommt, dann spielt das natürlich durchaus eine Rolle. Aber eigentlich hat man die wenigsten Probleme, solange die erste zwei hier halt mal noch haltet. Und genau das ist das, was man als Kernschmelze bezeichnet, nämlich wenn das versagt. Dann muss es außenrum halten und das ist schwierig. Ja, ich glaube, das war so das Wesentliche, was ihr irgendwie erzählen wollt. Fragen? Ja, okay, gute Frage. Gehen wir zum Bereich. Oder?
Ja, also das geht jetzt so ein bisschen in eine andere Richtung, aber so in die Sicherheitsrichtung von Reaktoren. Vielleicht kannst du da was sagen. Also es wird ja oft so gesagt, ja, so ganz schlimme Unfälle, die muss man so sich vorher überlegen und dann planen, was man da schon von vornherein gegen machen kann.
Ja, das ist das größte anzunehmende Unfall. Das ist der, den man immer annimmt und dann kommt immer der, den man nicht annimmt.
Genau, ja. Also eigentlich, wenn man annimmt, ist ja, glaube ich, soweit ich das weiß, in Deutschland so, dass könnte man ein Flugzeug drauf abstürzen. Egal, ob gewollt oder nicht gewollt. Und inwiefern ist denn da so ein Kraftwerk so gegen sowas zum Beispiel geschützt?
Laut Spiegel ohne Grafik, die gerade aktuell online ist, sind die Kraftwerke unterschiedlich geschützt, und zwar zwischen, und zwar geht es um die Dicke von den Reaktoren, den Reaktorschutz, und zwar Reaktoren von 180 cm, sagt man, schaffen eher aus Kameras.
Das ist dann die Betonhülle außenrum.
Das wäre zum Beispiel ja. Grundlemmingen.
Also was man nicht will, ist, aber ist der Reaktor.
Dieser zweite, ja. Zu den Seehofer, die gesagt hat, dass es abgeklappt wird, hält nur Starfighter raus. Und Starfighter ist ein Kampfjet. Das hat eine Reaktor von 80 bis 100 cm.
Ja, also gegen ein Flugzeug von außen hilft natürlich, wenn man da ordentlich dicke Mauer außenrum macht. Das ist schon mal ganz gut. Wenn die einkracht, dann sollte halt nur innen drin was sein, was möglichst stabil ist. Aber das ist dann meistens nicht für solche Dinge gemacht, sondern es ist halt für, damit es von innen nicht. Ne? Das Problem aktuell in Japan ist halt eigentlich ein anderes. Und zwar, da ist das Wasser, das da jetzt hier so in schöne Welle angezeichnet ist, das fällt einfach mal. Wo das hin ist, weiß man nicht so genau, aber die Kühlung ist ausgefallen, richtig. Also insbesondere, es kommt halt hier kein Frischwasser mehr nach. Du meinst das da? Ja. Achso, diese Kühlung. Ja, okay. Ich weiß nicht, wird das da noch gepumpt? Weiß ich nicht. Aber jedenfalls, so genau weiß man das halt auch alles gar nicht. Weil wenn halt mal da erstmal 10 Systeme von 15 ausgefallen sind und die Kacke schon im Dampfen ist, dann hat man wahrscheinlich auch keinen Strom mehr, um die Kamera zu betreiben, die da drin hängt oder so ähnlich. Da hat es ja nicht irgendwelche Messfühler und die dann die Temperatur messen und alles Mögliche. Aber wenn halt die Pumpe nicht mehr laufen, weil kein Strom da ist, dann funktionieren die Messfühler halt auch nicht mehr.
Und insofern ist es durchaus glaubhaft, dass die Leute halt einfach nicht wissen, was da drin jetzt im Moment gerade vorgeht. Das andere Problem ist, dass selbst wenn sie es wissen, dass es nicht sagen. Aber wie gesagt, das ist das andere Problem. Naja, andersrum wird ein Schuh draus. Wenn schon das Wasser fällt, dann ist es wenigstens so, dass der Moderator fällt. Ja. Dass dann halt trotzdem diese sogenannte Nachwärme, die halt aus den Zerfällen kommt, dass die dann trotzdem nur da ist und dass die dann die Probleme macht, ist nicht klar. Also lieber man stoppt das Ding anders, ja. Ja, genau. Also was sie jetzt im Moment machen, ist, sie wissen nicht so genau, was da drin ist und deswegen haben sie da mal Wasser reingefüllt. Es ist besser wie nichts, aber also, wenn es tatsächlich passieren sollte und das Zeug schmilzt da unten raus, dann sollte es natürlich nicht nur Wasser sein, weil sonst geht die Kettereaktion wieder los. Weil jetzt haben wir den Moderator wieder da. Und deswegen haben sie auch davon gesprochen, dass sie dem Wasser Borsäure zusetzen wollen. Weil das Borsäure enthält Bor und Bor ist ein Neutronenabsorber.
Die Bor muss in dem Wasser nachher drin sein, damit es wirkt.
Frag mich nicht nach Zahlen, genügend. Aber da weiß man relativ gut Bescheid, weil, wie gesagt, das wird tatsächlich auch im Normalbetrieb hier drin verwendet. Also nicht nur diese Steuerstäbe, sondern halt auch generell Borsäure zugesetzt. Um ja.
Und zwar, wenn ich jetzt so ein Atomkraftwerk gebaut habe, muss ich das ja irgendwann mal so gut so einschalten. Mhm. Und ja, wie lange dauert denn sowas und wie mache ich das und wie schalte ich es dann auch wieder ab, wenn ich das mal irgendwie...
Ja, also zum Abstellen schiebt man halt diese Steuerstäbe dann da dazwischen und das sorgt dafür, dass die Neutronen dann entsprechend absorbiert werden und dann muss man halt ein bisschen dafür sorgen, dass tatsächlich diese Nachwärme dann auch abklingt. Gut, das ist hier, die wesentlichen Dinge sind so ein paar Tage, ne? Da geht schon mal was und der Rest, naja, das kann man dann irgendwie aushalten. Ich meine, wenn tatsächlich diese Brennelemente mal ausgetauscht werden, da gibt es dann nebenan das sogenannte Abklingbecken, da kommt es dann erst nur eine Weile rein, bevor das dann irgendwie verpackt und verschifft und sonst wohin transportiert wird. Weil sonst wären die Castortransbehälter noch wärmer. Also die sind eh schon, also wenn man da mal daneben steht, die sind schon warm. Also da bleibt im Winter kein Schnee drauf liegen.
Das heißt, wir reden durchaus von mehreren Tagen bis mehreren Wochen, vielleicht mehreren Monate, die man normalerweise für den Abkühlprozess braucht.
Ja.
Das heißt, dieses Problem haben wir jetzt auch, was weiß ich, Bereich, dass wir über diese Zeit eigentlich das Zeug unter Kontrolle halten müssen, möglicherweise Wochen oder Monate lang. Und in dieser gesamten Zeit kann es noch, auch wenn die Nachrichten da aber nicht mehr hingucken, was weiß ich, noch weitere Probleme geben.
Siehe Tschernobyl.
Ja, also das geht nicht.
Kontrollierte Abschaltung von einem Atomkraftwerk dauert ewig. Also zum Beispiel Greifswald 5, eine der wenigen Atomkraftwerke in der ehemaligen DDR. Wurde 89 aus Betrieb genommen. Stilllegung begann 95 und läuft immer noch. Also reguläre Außenbetriebnahme dauert eben.
Ja gut, also Außenbetriebnahme geht dann natürlich nur weiter. Ja, da nimmt man dann nicht bloß die Brennstäbe raus, sondern da muss man ja auch dafür sorgen, dass irgendwie dieses ganze Zeug hier, das ja auch jetzt, naja, doch ziemlich radioaktiv verseucht ist. Ich meine, das ist jetzt nicht so wie der Brennstab selber, aber halt auch nicht so, dass man das einfach auf den Schrottplatz wirft.
Auf
da muss man halt auch erstmal dafür sorgen, dass das ein bisschen abgeklungen ist und dann entsprechend entsorgt wird. Also das komplette Atomkraftwerk zu demontieren, das ist natürlich eine deutlich größere Aufgabe. Und deswegen wäre es vielleicht auch gar nicht schlecht, wir probieren das mal aus mit eurem, das mal tatsächlich abschalten und komplett abbauen und mal gucken, was dann noch übrig bleibt und wie lange das dauert und so. Ne? Ich meine, es gibt ein paar Blöcke, die man abgeschaltet hat, die nicht mehr in Betrieb sind. Also wenn alles schon da drin ist, die Brennstäbe da sind, nur im Moment noch die Moderatorstäbe drinstecken, bis man die rausziehen kann und das Ganze dann komplett auch tatsächlich in den Strom liefert, das dauert natürlich auch eine Weile. Das ist der Grund, warum der Strom nachts billiger ist, wenn man die geeignete Zähler dafür hat.
Wir haben immer gleich viel Kernkraft, fast immer. Und dann gibt es eben so, was weiß ich, Pumpspeicherkraftwerke, die sind darauf spezialisiert, dass sie nachts dann Strom vom Kernkraftwerk fressen, aber nur draußen aus dem Netz irgendwo am See aufkommen. Also das ist richtig ein großer, wackerer See. Und solche Kraftwerke, die können dann eben Sekundenbereich reagieren, also sind immer noch 20, 30 Sekunden, bis die irgendwie anfangen zu laufen. Dann irgendwie Turbinenkraftwerke, also mit Gas, Erdgas verbrennen, die sind dann in der Runde kurz danach, also die brauchen noch ein bisschen länger. Dann kommt irgendwann mal Kohleöl und solche Sachen zu verbrennen. Und also Kernkraftwerke sind so die allerdrecks.
Stunden oder im Tagebereich?
Im Stundenbereich. Und die Problematik fängt dann bei 8 und bei 9 an. Du hast hier bei 8 den Hochdruckgenerator und bei wo das Wasser noch ganz heiß ist und bei 9 ist dann das Wasser schon mal abgespannt. Du hast also bei den bei der roten Linienführung, wo die 6 ist, unterschiedliche Brüten heißen die Heißer. Und die bewirken dann auch, dass der ganze Generator, der sich auf eine Welle dreht, eben dort mit einer besseren Effizienz läuft, nachdem die Brüten in die erste Kammer 8 reingekommen sind, werden die runtergekühlt, in Anführungszeichen, sag's mal, du hast im ersten Bereich 800 Grad Brüten drin und dann hast du im zweiten 400 drin und wenn die dann mit, ich sag's mal, mit 400 rauskommen und dann im Niederspannungsbereich sind, das erhöht den gesamten Wirkleistpfad der Anlage. Aber wie gesagt, so eine Welle, die du da siehst, wiegt schon mal 60 Tonnen. Und wenn die gelagert wird, dann musst du dir einfach vorstellen, es gibt manche Kraftwerke, die brauchen eine ganze Woche zum Anlaufen, sonst würde die Welle sich verbiegen beim Anlaufen. Also wir müssen sie so langsam und so geschickt mit der Zentrifugal- und Pedalkraft austarieren und anlaufen lassen über ein anderes Kraftwerk, der gerade eben gesagt hat, damit du hier auf eine Drehzahl kommst.
Finde ich ganz witzig übrigens der Unterschied beim Druckwasserreaktor. Da gibt es so einen zweiten Kreislauf. Kann man mal gucken. Also da haben wir hier die Brennelemente drin. Und dann wird das Ganze hier einmal umgewälzt. Also da ist halt das Ganze ein bisschen unter Druck. Und deswegen... ich denke, dass es dann deswegen flüssig bleibt, oder? Das Wasser. Und dann wird hier eben der Dampf erzeugt. Und der hat halt den Vorteil, der kommt hier durch die Turbine durch und ist nicht radioaktiv.
Weil wir genau an der Stelle, ja, wo es rot und gelb ist, Wärmetauscher haben.
Ja.
Da sitzt ein Wärmetauscher.
Genau. ist mir das irgendwie, also irgendwie ist mir der sympathischer, aber. Ja gut, der Unterschied ist dann halt der, das Reaktorgebäude geht da außer rum, ne? Während vorher musste halt das Gebäude die Turbine mit umfassen. Ne?
Das ist immer die Problematik, dass du eine Leckage ganz, ganz schwierig messen kannst. Du brauchst, um eine Leckage zu messen, immer einen Druckunterschied. Also hast du noch einen zweiten Volumenbehälter oben drüber über ein Rohr, wo du dann sagen kannst, da mache ich Unterdruck rein und dann messe ich dann sofort Druckschwankungen.
Also das sind natürlich alles sehr diffizile technische Probleme, die jetzt von irgendwelchen Ingenieuren da angegangen werden. Und es gibt viele tolle Ideen, wie man das alles toll macht und so, aber es gibt halt genauso viele Probleme. Das ist, kennt man von anderer Technik her. Computer sind auch ganz toll, aber irgendwie manchmal sind sie doch ein bisschen seltsam. Und hier ist es halt entscheidend und da darf es halt nicht irgendwo seltsam sein.
Besteht denn die Gefahr, dass wenn dieser Brennstab irgendwie schmilzt, dass sich dann am Boden sozusagen wieder eine kritische Masse irgendwie anhäuft oder so? Oder ist das eher unwahrscheinlich? Dass es irgendwie sich zu einem Klumpen oder so irgendwie nochmal...
Also du meinst, wenn das sozusagen alles zusammen schmilzt, dass man gar keinen Moderator mehr braucht, weil das zusammenkommt. Gut, dafür ist eigentlich nur zu viel von dem Uran 238 drin, dass es jetzt wirklich kritisch werden würde.
Ich denke, dazu gehört, dass du weißt, wie viel Uran du in einem Block betreiben darfst. Wenn du auf die Idee kommst, in diesem Block hier, in diesem Reaktor zu viel Uran drin zu machen, das könntest du bauen. Das könntest du auch so bauen, dass dann hättest du halt im Notfall möglicherweise die kritische Masse, die für eine Atombombe reicht.
Ja, aber bei Atombombe hast du halt deutlich stärker angereichert. Da hast du viel mehr Uran 235 drin.
Geht es wohl bei jedem. Du musst halt dann um eine Größenordnung oder ein paar Größenordnungen mehr Uran, theoretisch geht es immer. Die Sache ist die, dass du irgendwann weißt, du darfst nicht die Menge überschreiten. Kritische Masse liegt da, also darf ich nur so und so viel Uran in diesem Ding haben.
Aber so eine Urananreicherung, also die macht man ja wahrscheinlich aus Kostengründen schon nicht so, also nur so, dass es gerade reicht, oder?
Ja, es hat natürlich Kostengründe, aber halt auch, das Problem ist, dass so ein Brennstab, wenn dann mal irgendwie, also da gibt es ja diese Zerfallsprodukte. Und es gibt ein paar von den Zerfallsprodukten, die absorbieren auch Neutronen. Und die sind natürlich, die will man eigentlich nicht haben da drin, weil das macht ja unsere schöne Kettenreaktion zunichte. Und deswegen gibt es wenig Sinn, da mehr Uran-235 nahe zu machen, weil es hört eh irgendwie früher auf, vor dass sozusagen alles weg ist. Es gibt andere Typen von Reaktoren, das ist namentlich der schnelle Brüter. Da nutzt man andere Dinge aus. Da nutzt man aus, dass das Uran-238 ein Neutron einfangen kann. Dann nennt man es Uran-239 bekanntlich. Das ist allerdings sehr instabil, zerfällt gleich in Neptunium-239, was auch sehr instabil ist, und das zerfällt in Plutonium-239. Und Plutonium-239 ist einer von diesen Stoffen, die wieder sich spalten lassen. Und das Ding heißt schneller Brüter, weil man da mit, nicht mit diese gebremste, mit dem Moderator gebremste Neutrone arbeitet, sondern mit schnellen Neutronen, die dieses Uran-238 da einfangen kann. Und dann kann man eben auch das Uran-238 sozusagen nutzen. Das ist nämlich toll, weil dann hält das Uran, das man auf der Welt hat, viel länger, weil man eben nicht bloß das 235er, sondern das 238er auch benutzt. Aber man will das nicht so richtig haben, weil Plutonium, das ist, wirklich unangenehmes Zeug. Erstens ist es giftig, zweitens kann man Bomben damit bauen, drittens, naja, also es gibt genügend Gründe, warum es nicht sein will. Aber wie gesagt, eigentlich wäre es eine tolle Sache. Hinterher braucht man, also für das Plutonium braucht man hinterher wieder einen Moderator. Aber um das zu erzeugen, also um das zu erbrüten, da braucht man über die schnelle Neutrone. Das ist alles, aber dann, das sind dann die technischen Details. Und ja. Gute Frage. Es gibt auch sogenannte Kugelhaufenreaktoren. Das sind dann gerade diese, die mit Graphit moderiert sind. Warum man da immer Stäbe nimmt, ich meine, das ist natürlich praktisch. Da haben wir diese Steuerelemente da rein und raus und so. Das sind dann halt auch Stäbe. Das lässt sich schön aneinander vorbei machen und so. Das Wasser geht außen rum. Dann hat man den Moderator in der Nähe. Also man könnte jetzt auch irgendwie Hohlkugeln nehmen oder so, aber ein Stab lässt sich wahrscheinlich auch leichter produzieren, denn wir kennen wir mit den technischen Details jetzt auch nicht aus.
Was ich mich noch frage, ist, warum hat ein Atomkraftwerk einen Abluftkamin? Also nicht die Kühltürme, sondern echt einen Abluftkamin.
Ja, das ist genau für solche Dinge. Also der da nicht. Der nicht. Also ich glaube, das ist jetzt einfach bloß so das Bildle hier. Aber es gibt tatsächlich welche mit so Abluftventile, um einfach so einen Überdruck loszuwerden im Notfall.
Aber das, was da rauskommt, das ist dann leicht radioaktiv?
Ja.
Und du darfst eines nicht vergessen, wenn du den Dampf aus der Niederdruckturbine rauslässt, das ist nicht sehr exzitbar. Das reicht aus von den Kraftwerken, die am Rhein sind, um den Rhein auf seine gesamte Länge auf 2 oder 3 Grad höher zu erwärmen.
Wie viel Grad hat es hier?
Das weiß ich nicht zu sagen. Das Rote weiß ich nicht, aber oben in der Turbine drin sind 400 Rüden das niedrigste, was du hast. Du hast die Niederdruckturbine rechts 400, dann hast du vielleicht nebenan 600 und auf der Hochdruckturbine hast du 800. Nur um eine grobe Zahl zu sagen.
Grad, in welcher Skala?
Celsius? Celsius, oder?
Celsius, ja, selbstverständlich. Du hast für diese Schaufeln notwendig, dass du die einzeln Punkt für Punkt mit Plasma hart machst. Du hast eine ganz normale Eisenschaufel für diese Turbine und musst dann Plasma schmeißen auf jede einzelne Schaufelteil. Eine Schaufel, 1,50 Meter lang, 1 Million Euro Herstellungskosten. Man brüstet sich Siemens damit, dass er sowas gemacht hat. Die Dreckersche, sie sind dreimal schon mal um die Ohren geflogen.
Ich meine, man muss natürlich vom thermodynamischen Standpunkt her sagen, je größer der Temperaturunterschied zwischen, naja, sagen wir mal hier und da ist, desto effizienter wird natürlich diese ganze Geschichte.
Das wollte ich auch gerade. 800 Grad, also 800 Grad Temperaturdifferenz, auch 300 Grad Kelvin, das ist ein großer Wirkungsgrad.
Du hast aber ganz außen am Schaufelende anderthalbfache.
Du hast hinten 400 Grad. Ne?
Ja.
Dann hast du da 30% Wirkungsgrad.
Ja.
30%?
Ich habe.
Ja, ja, aber wie gesagt, je größer der Temperaturunterschied ist, desto besser wird es. Ne?
Ja, das sage ich ja, aber wenn du das von 800 bis 400 hast, dann
ist. Ja, aber mehr ist halt technisch nicht machbar. Ich mein,
ja, dann ist noch weniger. Das heißt, ja. Du hast dann von wie wir es an Kernkraftwerk 1 Gigawatt hat. Mindestens.
Ja, das ist ja die Schaufeltemperatur, die 400, und nicht die kühlste Temperatur an dem Kreislauf.
Und du darfst eines nicht vergessen. Am Schaufelende hast du den Dampf mit wie viel Geschwindigkeit? 1,5-fach. 1,5-mal. Also das macht
einen. Ja, also hier auf der rechten Seite schließt sich so ein Kühlturm an. Ich glaube, man kann ihn gerade noch so ein bisschen erkennen. Also da wird dieses Wasser noch weiter gekühlt.
Nee, also mich würde das mal wirklich interessieren, was für ein Wirkungs-
eingesteckte Energie zur rausgeholte Energie.
Also weniger
als das Kernkraftwerk ist der schlechteste Brutto-Netto-Austausch an Energie. Deswegen werden Brutkraftwerke gebaut, Gas und Dampf.
Sollten wir Kraft-Wärme-Kopplung machen mit Kernkraftwerken?
Wir sollten uns darauf ausscheißen und klar und deutlich und einfach sagen, der größten waren der Männer der letzten 60 Jahre dürfte deswegen beendet werden, weil dezentral Energie erzeugt, so viel Energie bringt, dass du schmutzig, dick und dreck Energie hast. Wenn du alleine die Phytomasse, die Pflanzenmasse nimmst, kannst du damit den...
Also du kannst natürlich gerne die Leute nebenan in Gundremmingen fragen, ob sie ihre Häuser lieber mit dem Wasser ihrer Heizer wählen, anstatt das da durch den Kamin zu hauen. Das wäre sicher eine gute Idee gewesen. Ich weiß nicht, ob das irgendwo mal realisiert worden ist.
Ich bin sicher, die Haushalte, insbesondere die Privatleute, werden sich diesen reißen.
Es war die Atomindustrie.
Also wenn wir das Kraftwerk heute bauen, dann hätten wir das wahrscheinlich machen.
Glaube ich nicht. Weil ich rechne mal aus, du hast glaube ich, Gundremmingen hat glaube ich pro Block 1 Gigawatt Leistung, das sind 4 Blocks. Das heißt, wir haben 3 mal 4 sind 12 Gigawatt Abwärme. Und damit würdest du ein Dorf heizen. Das ist,
die müssen im Winter nie mehr Schnee räumen. Die können ihre Straße heizen. Ja, du kannst ja immer noch einen Turm erstellen, wenn das nicht langt.
Wenn wir das, was ich jetzt eigentlich als Gag, als schlechten Gag gemeint habe, mal ernst nehmen würde, dann müsstest du ein Atomkraftwerk erstmal grundsätzlich neben einer Großstadt bauen, wo man das selbstverständlich haben will bei einer Havarie. Dann wäre der richtige Ort im Prinzip, um diese Wärme großflächig loszuwerden.
Also ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ihr könnt es machen, was ihr wollt. Ich gehe zum Palast.